Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Elkett, der nur guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Auch mit dabei Timon aka Klängern. Hallo.
Das bin ich. Guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ha, da sind wir wieder. Eine Woche später. Es ist wieder Montag. Wir hoffen, ihr seid gut aus dem Bett gekommen. Wenn nicht, dann bleibt einfach liegen.
War genau. Auch manchmal. Bleibt liegen, hört zu, was wir hier reden. Eine Stunde, ja. Wahrscheinlich anderthalb wieder. Filme. Wir haben so viel wieder mitgebracht.
Ich hab Lecko jedes Mal,
wir sagen das jedes Mal, aber jedes Mal freue ich mich auf diese Folgen.
Ja, wir bereiten uns einfach viel zu viel vor. Vielleicht freuen wir uns deswegen. Vielleicht sollten wir das mal lassen, weil so viel Freude, das
zu viel. Nein, einmal in der Woche ist das gut. Einmal in der Woche. Aber weil wir auch jedes Mal irgendwie was Besonderes dabei haben.
Ja. Ja, jetzt, wo ich hier auf meine Soundspur gucke, merke ich auch, wie sehr sich unsere Nachbarn wieder freuen. Die fangen an zu steppen eine Etage drüber. Dementsprechend tut mir leid, falls ihr die krassen Basses von oben mitbekommt. Aber ich kann da nichts dran ändern. Ja, die Freude ist auf aller Seiten. Aber Timon, eine Sache müssen wir noch klären hier.
Oh. Was denn?
Eine Sache, die dich wahrscheinlich jetzt nicht so freut. Du hast LOL zu Ende geguckt.
Ja, wir hatten ja letzte Woche es kurz angeschnitten und gesagt, wir schieben es auf diese Woche.
Ja, ich muss darüber reden mit dir jetzt. Also ganz kurz können wir das mal einmal anschneiden. Das war jetzt Staffel 5, richtig?
Genau, richtig.
Mit dabei Thorsten Sträter, Otto Waalkes, Olaf Schubert, dann war noch Mirja Bös, Ralf Schmitz und so. Genau, also eine sehr, sehr, einmal eine andere Besetzung im Vergleich zu den letzten Staffeln.
Ja,
aber erzähl doch mal, wie hat's dir gefallen?
Ich suche gerade irgendwie noch, gibt's eine Übersicht? Ah, hier, okay.
Wozu?
Ja, ich wollte gucken, wer dabei ist. Genau, also Mirja Bös, Michael Kessler, Olaf Schubert, Elias Mbarek, Thorsten Sträter, Hazel Brugger, Ralf Schmitz, die Betrunkene aus dem Fernsehen, die Blonde, Ina Müller und Otto Waalkes.
Ach so. Ja. Ja, und die, wie heißt sie denn?
Ja, ich weiß, keine Ahnung.
Oh Gott, das ist auch schon wieder 2 Wochen bei mir her. Ich kannte die auch nur von Ladies Night, von mit Gerburg Jahnke war die auch manchmal.
Ich kannte die gar nicht vorher.
Meltem Kaptan, so.
Jawohl.
Meltem hieß sie. Ja,
super.
Genau.
Wir wollen hier keinen unter den Tisch fallen lassen.
Nein, auf keinen Fall. So.
Ja, und ich muss sagen, eigentlich waren wir immer ein Freund dieses Formats, aber ich muss sagen, ey, diese Staffel habe ich mich echt ein bisschen durchgequält. Also das war dafür, dass man eigentlich lachen sollte, aber versuchen sollte, nicht zu lachen, ist es mir sehr leicht gefallen, nicht zu lachen.
Ja.
Weil ich ganz viele Sachen ganz, ganz unlustig fand. Und ich hatte das Gefühl, die haben es irgendwie auch nicht gut gemacht, weil die, also für mich ist Humor auch immer sehr viel Situation und Unerwartetes und so.
Ja.
Und hier war so wenig Freiraum für random Interaktionen unter den Kandidaten, weil ständig irgendwelche Sachen rausgehauen wurden, die vorbereitet waren, die für mich alle überhaupt nicht funktioniert haben. Also ich finde es nicht witzig, lustige Reime aufzusagen oder lustige Wörter irgendwie zu verdrehen oder so. Das ist für mich so ein bisschen leider so 60er Jahre deutscher Humor. Und deshalb fand ich es in weiten Strecken sehr, sehr unlustig. Auch die Bully immer vorbereitet hat, finde ich auch alle nicht witzig. Ich weiß auch nicht, warum sie immer die gleichen Leute auskramen. Also es ist jede Staffel dieser Typ da, der lacht. Dieser Kollege von Bully, ich finde den nie witzig.
Es wirkt immer
so gar nicht. Es wirkt so forciert für mich, weil ich das Gefühl habe, wenn er wollen würde, könnte er sofort aufhören zu lachen. Also er lacht nur, weil er lachen soll.
Okay.
Ich weiß auch nicht, warum sie wieder Martina Hill ausgegraben haben. Die einzige lustige Sache, die ich witzig fand, war, als Olaf Schubert bei Thorsten Sträter als Handpuppe auf dem Knie saß, weil das so random war, dass sich Thorsten Sträter selber die ganze Zeit eingepisst hat vor Lachen.
Ja.
Und da entstand mal sowas wie unerwartete Komik, aber sonst muss ich leider sagen, war das wirklich gar nicht mein Humor. Ist ja auch okay. Kann man ja, ne? Ist ja auch, ja, Schmecker sind ja verschieden. Aber weiß ich nicht, jetzt das fünfte Mal die gleichen Sachen wieder zu machen, keine Ahnung. Und es gibt ja so viele gute Comedians, die auch spontan witzig sein können. Oder auch dieses, ich weiß gar nicht, wie, das ist sowas wie Scene from Ahead. Das ist jetzt vom RBB produziert mit Till Reiners, wie heißt das?
Scene from
Ahead? Falsch, aber lustig. Genau, da stehen immer so drei und kriegen dann so Schlagwörter. So war, also da sind ja auch so viele lustige Leute dabei, die random lustigen Shit sagen können, die halt nicht dieses 60er Jahre Deutsche Republik-Humor sind. Und Otto wurde da leider, war da irgendwie leider der Anführer dieser Staffel. Ja, also war nicht so ganz meins. Aber ich höre raus, du fandst es eigentlich ganz witzig, oder?
Also ich war ja am Anfang noch sehr guter Dinge, ne? Ich weiß nicht, wir hatten da vor ein paar Folgen mal drüber geredet, als gerade die ersten beiden Folgen draußen waren.
Ja.
Und da hatte ich gesagt, dass es halt Humor ist, der ans Herz geht, ne? Gerade weil das so auch, Otto ist halt Kindheit für mich.
Ja, ich glaub, es tut mir leid, genau, weil für mich überhaupt nicht. Also mich kriegst du mit Otto halt nicht, weil ich gar nicht damit aufgewachsen bin.
Okay, verstehe ich. Ja, aber alles in allem hast du das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es ist die Boomer-Staffel. Es ist die Boomer-Staffel. Der Altersdurchschnitt diese Staffel war bei 50 plus, glaube ich, was ja auch mal okay ist. Also es war eine andere Zielgruppe, die angesprochen würde als die letzte Staffel. Also ich glaube, Hazel war die einzige, die unter 40 war. 40,
ja. Also, ich weiß nicht, wie alt Meltem ist, aber
ja, ich schätze auch, die ist so Anfang 40. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber es ist, ich sag mal so, dadurch, dass du halt diese Leute zum Lachen bringen musst, die in dem Raum sind, musst du halt deren Humor ansprechen. Und ich glaube, da wurde halt genau dieser Humor getroffen, weil es sind schneller Leute rausgeflogen als die letzten Staffeln, muss man ehrlich sagen.
Ich habe wirklich gar nicht verstanden, dass Leute da bei solchen Sachen lachen mussten.
Aber das ist halt der Humor dieser Generation. Und dadurch, dass halt in der letzten Staffel alles sehr gemischt war, du hattest halt sehr viele junge Leute, du hattest halt viele ältere Leute, das hat es am Ende für mich auch ausgemacht, ne? Dass halt jung auf alt trifft und so.
Ich habe das Gefühl, das hängt nicht am Alter, sondern einfach an der inneren Einstellung. Weil so ein Kurt Krömer, ich glaube, den finden viele in unserer Generation auch witzig. Aber der ist ja auch schon.
Ja, es gibt halt manche, die so übergreifend arbeiten. Also Kurt, der macht eigentlich jungen Humor. Der ist ja eigentlich dieser, der bricht aus der Norm aus. Aber dann hast du halt dann einen Ralf Schmitz und eine Mia Böß, die eigentlich seit 30 Jahren dieselben Witze machen. und ich meine, Otto, wie gesagt, Otto, den siehst du einfach, da musst du schon lächeln. So, ich wie gesagt, wenn du den halt so.
Ich gar nicht. Und ich habe mich auch ausgetauscht mit Leuten. Und die haben gesagt, Otto wirkte manchmal so ein bisschen tattrig auch. Also ich weiß nicht mehr ganz, ob das noch seine Rolle ist oder ob er wirklich manchmal halt der 75-Jährige ist, der jetzt nicht immer ganz alles mitbekommt, was so um ihn herum passiert.
Das hatte ich sowieso das Gefühl. Er saß da halt viel und hat das einfach genossen, glaube ich. Also ich glaube, er hat wenig dieses Spiel mitspielen müssen, weil ich glaube, er kann von Natur aus auch sehr ernst sein. Aber ja, also wie gesagt, also Otto war für mich schön, dass er mal dabei war auf jeden Fall. Und ich würde mich auch freuen, wenn er noch mal in der Staffel dabei ist, wo es gemixter ist. Ich fand zum Beispiel diese Blue Man Group Geschichte eigentlich eine ganz coole Idee. Hat jetzt auch nicht zum Brüllen mich zum Lachen gebracht, aber hat mich gut unterhalten. Ja, also ich hoffe, die gehen jetzt wieder in die andere Richtung, dass das mal so eine Ausnahmestaffel war.
Ja, weil vor allen Dingen, ich glaube, also es ist, glaube ich, der falsche Weg, dich an dem Boomer-Humor zu orientieren, weil die Zielgruppe auf Amazon Prime ja eher die jüngeren Leute sind. Ja. Also wenn das jetzt im Fernsehen laufen würde, okay. Aber gerade junge Leute gucken das ja. Also genau. Bis 35 hätte ich jetzt geschätzt vielleicht eher.
Also sowas, ich habe so interpretiert, dass sie im Prinzip erst den Cast machen, auf den Cast den Humor aufbauen und dieses nach außen hin haben sie, glaube ich, komplett ausgeklammert. Was nicht so gut funktioniert. Also, da gab es ja auch ziemlich viel Gegenwind. Ich weiß nicht, wie es bei der älteren Generation ankam, ob die es überhaupt gesehen haben, ob die überhaupt Amazon Prime nutzen oder wie auch immer. Aber ja, also gebe ich dir recht, das war von eigentlich die schwächste Staffel bisher.
Okay,
war halt am Ende auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dann dachte, irgendwann kommt noch der große Knall, aber auch die Sachen, die Bulli vorbereitet hatte, waren größtenteils.
Ey, aber love. Jedes Mal immer diese. Ach.
Weißt du, die hauen da Susanne Daubner rein. Und selbst das war nicht so richtig lustig.
Nee. Und dann werden Gags auch oft richtig totgeritten. Also sowas passiert ja meistens oder ist witzig, wenn es einmal so ganz kurz ist. Also sich einmal kurz auf ein Furzkissen setzen, ist viel lustiger als 5 Minuten Furzgeräusche.
Ja, schon so. Wahr. Ja, naja. dieses Unerwartete hat gefehlt. Aber ich fand es mal witzig, Thorsten Sträter mal wirklich aktiv auch lachen zu sehen.
Ja, das war schön.
Also, den siehst du ja nicht oft wirklich herzhaft lachen, aber das hat die Staffel tatsächlich dann wiederum geschafft, ne?
Ja, ich muss aber auch sagen, also Thorsten ist ja auch ein sehr witziger Mensch.
Ja.
Aber der hat Humor, wenn er das vorbereitet hat und vorträgt, das ist nicht zum Brüllen, sondern das ist eher so ein, oh, das ist ja unterhaltsam. So, weißt du?
Das ist,
und
das kultiviert bescheuert.
Ja, aber muss man sich da richtig wegroffeln oder ist das eher so, man schmunzelt, weil man den Gag verstanden hat? Und das ist ja auch,
ja.
Also für dieses Format muss es eigentlich irgendwas sein, wo du dein Lachen nicht mehr halten kannst und dann platzt es irgendwann raus hier raus. Also da ist, glaube ich, aushalten, nicht lachen, das bessere Format mit der besseren Prämisse, weil die Gags dafür besser passen.
Meinst du jetzt Joko und Klaas oder was?
Genau, weil da ist ja wirklich so, du musst dagegen ankämpfen, nicht zu lachen. Und irgendwann ist das so bescheuert oder drüber oder irgendwas Blödes passiert, da musst du lachen. Also Joko, der da steht und dann irgendwie philosophiert und dann wird er mit einem Gummiball abgeworfen von der Seite.
Ja,
ist halt so eine Hau-drauf-Pointe, die halt aber funktioniert, damit Leute plötzlich lachen müssen.
Ja, das ist halt, Humor ist super subjektiv, ne? Das hat man jetzt diese Staffel gesehen. Die haben halt eigentlich alles so gemacht wie immer, nur dass der Humor eher auf eine andere Zielgruppe getrimmt war und schon funktioniert es nicht mehr für alle, ne?
Also, ja, das stimmt.
Ist spannend zu sehen. Ich habe zum Beispiel auch, also auch wenn du sagst, die holen sich immer dieselben Leute ran, aber ich habe Anke Engelke und Bastian Pastewka einfach vermisst. Ich habe einfach die ganze Zeit gehofft, dass die nochmal einen raushauen, weil das war jedes Mal mein Highlight in der Staffel. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich glaube, gefloppt ist die Staffel trotzdem nicht. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns einig, da geht noch was.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt bin ich mal wieder in die andere Richtung.
Richtig.
Und was Elias Mbarek da gemacht hat, weiß ich immer noch nicht.
Um Gottes Willen, dieser Junge, ey, die sollten auch aufhören, Schauspieler einzuladen. Ich verstehe die Idee dahinter, ne? Schauspieler müssen auch verhindern zu lachen, aber die müssen vielleicht in dem Format auch mal lustig sein. Der war ja einfach nur anwesend.
Er war der Moritz Bleibtreu dieser Staffel einfach.
Ey, selbst Moritz Bleibtreu hat wenigstens einen Witz erzählt, ne? Der nicht gut war, aber er hat sich wenigstens versucht. Aber Elias Mbarek war einfach nur anwesend, hat sich kaputt gelacht. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er machen sollte.
Ja, für die Muttis, dass die auch einschalten.
Ja, der Elias ist auch dabei, ist auch schön. Ja,
ja.
Naja, dann haben wir darüber geredet. Aber gut, was hast du denn geguckt letzte Woche? Dann wechseln wir mal schnell das Thema, bevor wir hier zu emotional werden.
Soll ich einsteigen?
Steig mal ein in den Zug der guten Filme.
Ich habe nämlich was ganz Besonderes heute mitgebracht, denn ich war auf einem Event. Ich hatte dich auch gefragt, aber du hattest leider keine Zeit.
Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, was war das nochmal für ein Film? Erzähl doch mal.
Ja, und zwar habe ich mir angeguckt, ich war bei einem Screening als einer der ersten in Deutschland bei Arthur der Große. Das ist ein Film mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Und da geht es um einen so ein Extremsportler. Also die machen irgendwie so Wettkämpfe, wo die eine Woche lang antreten, irgendwo im Ausland, ich glaube in dem Fall Dominikanische Republik, und innerhalb von einer Woche 500 Kilometer zurücklegen müssen, immer zu so verschiedenen Checkpoints. Laufen, Kanu fahren, Radfahren, Klettern, und die dürfen sich die Routen selber aussuchen. Mehrere Teams gegeneinander, Weltmeisterschaft irgendwie, sehr wenig Schlaf, die ganze Zeit in Bewegung, und dann versuchen da irgendwie zu gewinnen.
Gibt's das wirklich? Kurz gefragt?
Genau, und die Prämisse ist nämlich, der Film beruht auf einer wahren Begebenheit.
Ah.
So. Und in dem Fall war es nämlich kein Amerikaner, sondern ein Schwede, und es war halt in Venezuela und so. Aber das hat sich auch vor knapp 10 Jahren abgespielt. Und diese Geschichte hat nämlich was ganz Besonderes. Denn die haben so ein Team auf die Beine gestellt und sind dann da angetreten und so. Und beim ersten Checkpoint, irgendwie nach, keine Ahnung, 80 Kilometern oder so, gibt der Hauptcharakter einem streunenden Hund vor Ort so Fleischbällchen von seinem Vorrat. Und dann ziehen die los zum übernächsten Checkpoint über so eine Seilbahn mit einem Mountainbike und so und kommen da völlig fertig an. Und dann sitzt dieser Hund da wieder. Und dann laufen die weiter und der Hund läuft mit. Und der geht nicht mehr weg. So, und deshalb, das ist die Prämisse dieses Ganzen. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Es gibt ein Buch darüber, was der Typ geschrieben hat. Und das Schöne war nämlich dabei, deshalb kann ich nicht ganz objektiv über den Film reden.
Ja.
Der Typ war dabei bei dem Event. Und ich muss dir ganz kurz zwei Fotos schicken, denn es war wirklich sehr, sehr süß, als ich gekommen bin. War da nämlich auch, also da ist ja immer so ein bisschen was vorbereitet. Und da war ein kleiner roter Teppich, wo nämlich
Oh, nein.
folgender Kandidat stand, Die hatten nämlich eine Agentur dabei, die Hunde ausbildet für Filme. Und ich habe sie bei WhatsApp geschickt.
Ach, bei WhatsApp, ich warte, okay, warte.
Ja, genau, bei WhatsApp. Die hatten zwei Hunde dabei und ein Hund konnte Skateboard fahren und stand dann da.
Oh mein Gott.
Und es ist so eine Kleinfliege. Es ist so süß. Und dann haben die vorne auch so den Trick aufgeführt. Dann ist er nämlich mit Anlauf auf dieses Board gehüpft und hat dann mit der Hinterpfote so gekickt und konnte dann fahren.
Oh mein Gott,
ist das cute, Mann. Es war richtig, richtig süß.
Und, also für alle, die, ihr seht ja jetzt gerade nichts, aber es ist nicht der Hund aus dem Film, ne? Es ist ein kleiner
Dackel, glaube ich. Nein, es ist ein Dackel, genau, ja. Es ist ein kleiner Dackel auf dem Skateboard. Und dann saß ich da mit meinem Kollegen, weil du ja keine Zeit hattest. Und dann kam so eine Mitarbeiterin und die so, ja, zeig mir mal kurz eure Tickets. Wir so, okay, heißt meistens nichts Gutes. Und wir saßen aber auf den Plätzen, auf denen wir sitzen sollten. Und sie so, nee, ihr müsst mal zwei aufrücken. Und dann wurde halt der Typ, Michael Lindnord heißt er, neben uns gesetzt. Der saß die ganze Zeit neben mir.
Ne? Okay, krass, ja.
Und deshalb.
Warum hast du den nicht eingepackt? Den hättest du doch schön mit in den Podcast hier heute bringen können.
Ja.
Stimmt, hätte wahrscheinlich kein Wort verstanden, von seinem Namen ausgegangen. Ist er ein Däne oder Norwege oder so?
Ein Schwede ist er.
Oder ein Schwede, ja.
Ja, und der meinte halt auch, hat vorher was gesagt, danach was gesagt und war auch sehr ergriffen so und hat erzählt, ja, er hat auch dabei, glaube ich, ein bisschen geweint und hat auch erzählt, ja, meine Tochter musste auch weinen und das war so ein Liebesbrief an seinen Hund und also Arthur ist der Name des Hundes.
Und den hat er auch immer noch, ist Spoiler-Alarm.
Ich möchte dir einmal ganz kurz nämlich das Bild schicken, weil es gibt Fotomaterial von diesen Rennen damals.
Krass.
Das sind da die Originalaufnahmen und ich habe mich noch nie so auf den Abspann gefreut, weil diese Bilder dann am Ende im Abspann kamen. Und hier ist er dann, ne, mit dem ganzen Team. Und hier ist sogar die Szene, wo er dem Fleischbällchen gibt. Also diese Leute sind völlig fertig, haben irgendwie 300 Kilometer in den Knochen, vielleicht 4 Stunden geschlafen.
Oh.
Und dann sagen die, nee, dieser Hund, der kommt jetzt mit.
Oh, ist das süß, ey, krass.
Und es ist nicht alles genau wie in der Realität. Also im Film rettet der auch wen irgendwie vorm Tod.
Ja,
das war klar. Jetzt nicht so. Aber ja, mit emotionalen Hundegeschichten kriegst du mich halt wirklich. Und der Film hatte auch Schwächen. Die Exposition ging sehr schnell. Der ganze Film geht keine 2 Stunden.
Ja.
Wo ich mir dachte, ja, da hättet ihr euch noch ein bisschen mehr Zeit lassen können für den emotionalen Unterbau der Figuren. Weil es ist so, ja, ich muss mein Team zusammenstellen. Komm in mein Team. Okay, ich bin dabei. oder ein, zwei Figuren haben auch noch so ein bisschen emotionalen Background. Den droppen die einfach so, was so völlig random kommt, so richtig schnell. Und dann so, okay, jetzt muss aber weitergehen. Aber dann so, wenn das Rennen dann läuft und dieser Hund dann ins Spiel kommt, dann ist das echt schon, also mich als Hundebesitzer hat das sehr, sehr bekommen und war auch sehr schön anzusehen. Haben sie auch emotional gut gebaut. Und ich hatte vorher auch Dominik Porschen gefragt, wie geht denn der Film eigentlich aus? Weil ich muss das wissen, das ist wichtig. Und ich war auch sehr froh, dass ich das gewusst habe. Wenn du möchtest, kann ich es hier spoilern. Dann blenden wir jetzt eine dicke Spoilerwarnung ein.
Ja,
und also, ihr könnt skippen
zum nächsten Kapitel. Ich kann mir schon vorstellen, wie es endet. Kann aber auch natürlich genau andersrum laufen. Also ja, sag's mal, aber aktuell, wie gesagt, Spoilerwarnung für alle, die wirklich ich würde mir den Film trotzdem angucken, aber es gibt ja Leute, die wirklich solche Filme meiden, wenn wirklich irgendwie Tierleid krass passiert. Deswegen Spoilerwarnung an der Stelle. Es gibt sonst, 20, 30 Sekunden, aber dann sag mal kurz.
Ja, oder ein bisschen mehr oder zum nächsten Kapitel oder so.
Ja.
Weil es wird dann echt ein bisschen emotional, weil der Hund halt die ganze Zeit dabei ist und die wollen aber dieses Rennen gewinnen. Und dann gibt es irgendwann eine Szene, wo die auf dem Meer Kanu fahren müssen. Und der Hund kann halt nicht mit. So. Und dann lassen die den am Strand stehen und der fiebt und die fahren halt weg mit dem Kanu. Und irgendwann läuft der halt neben denen her am Strand. Und die fahren halt weiter mit ihrem Kanu. Und irgendwann ist das Ende erreicht und er springt ins Meer und schwimmt hinter denen her.
Oh Gott.
Weißt du? Und sagen die, okay, gewinnen wir jetzt? Oder was machen wir? Und dann drehen sie halt um, damit der Hund nicht absäuft. Und ja, das war halt ein Straßenhund. Dem ging es echt scheiße. Und irgendwie offene Wunden und infiziert und so. Und dann hat er gesagt, nee, kann ich nicht machen. Das ist jetzt mein Familienmitglied, ich nehme den jetzt mit. Und dann hat er den nach Schweden mitgenommen und adoptiert.
Ah, ja. Mein Herz.
Ja.
Mein Herz, was für eine geile Story, ey.
Und der hat 10 Jahre gelebt und kurz vor den Dreharbeiten ist er gestorben.
Oh nein.
Ja. Weil der halt alt, also die haben den so auf 1 Jahr geschätzt, aber man weiß das ja so bei Straßenhunden auch nicht genau.
Ja.
Und dann ist er halt irgendwie 11, 12 gewesen ungefähr um den Dreh und Er hatte wohl bis dahin dann noch ein richtig, richtig schönes Leben. Und diesen Mann dann da vorne stehen zu sehen und so seine Geschichte dann mit diesem Hund verfilmt zu sehen, hat emotional auf jeden Fall einiges in mir ausgelöst. Deshalb bin ich, auch wenn der Film nicht alles perfekt gemacht hat, auf einer ganz herzlichen 7 gelandet.
Ah, okay, also filmisch gesehen sagst du jetzt, ja.
Also es war schon, okay. es war halt auch viel dieses Rennen dabei, ne? Mhm. Paar Szenen waren auch ein bisschen, naja, wo ich mir dachte, komisch. Paar Sachen waren ein bisschen schnell und so. Und es war natürlich auch, so ein Film, wo du weißt, okay, das ist jetzt keine 10 von 10, ne? Aber ich fand den sehr schön und hat mich gut bekommen. Deshalb mochte ich den sehr gerne, gerade auch, weil ich biased war, als der Typ halt einfach neben mir saß und das so erzählt hat davon, davor, danach. Da wurde noch eine Spendenbox rumgegeben fürs Tierheim. Dann wurden irgendwie
toll.
In 5 Minuten nur in der Hälfte des Publikums, weil dann ging der Film los, 800 Euro nochmal gesammelt und sowas. Also war ein sehr schönes Event.
Ja, Leute, was sagt uns das? Alle ab ins Tierheim, Hund adoptieren. Los geht's,
Haben sie auch gesagt. Und das fand ich auch so schön, weil er stand vorne und im Film sagt Mark Wahlbergs Rolle das auch. Der hatte nie ein Haustier und der war auch nie ein Hundemensch. Aber dieser Hund war halt einfach da.
Jeder Mensch, also ich war auch früher kein Katzenmensch und dann habe ich zum ersten Mal wirklich eine Katze auch kennengelernt, richtig, und habe mich verliebt. Dasselbe jetzt beim Hund. Mein Bruder hat jetzt vor 2 Jahren sich einen Hund aus Bulgarien oder woher war das geholt über so eine Organisation. Und ich war vorher auch so, ich habe irgendwie keinen Zugang zu Hunden, die sind so ganz anders auch als Katzen und als Kind hatte ich halt auch die eine oder andere miese Begegnung. Aber kaum ist dieser Hund in der Familie, liebe ich Hunde so. Das ist also, du musst, glaube ich, einfach, wenn du sagst, du bist kein Hundemensch, dann hast du einfach noch keinen Kontakt mit Hunden gehabt, glaube ich. Keinen positiven Kontakt.
Ich fand es hier in dem Fall auch nochmal besonders schön, weil nicht der Mensch den Hund, sondern der Hund sich den Menschen ausgesucht hat.
Ja.
Und diesen Straßenhunden geht es ja gerade in solchen Ländern auch richtig dreckig. Das ist ja einfach nur Überleben. Und wer dann sagt, okay, nee, ich vertraue diesem einen Menschen, weil der war jetzt einmal nett zu mir.
Ich krieg fast die Tränen in den Augen,
Mein genau. Gott,
ist das eine schöne Geschichte. Ja gut, verstehe ich, dass das verfilmt wurde. Ist aber wahrscheinlich sehr amerikanisch geworden, oder?
Ja, klar. Ja. Aber ich finde, das passte trotzdem ganz gut, weil Mark Wahlberg ja immer so einen gewissen Spielstil hat, also der wirkt ja auch oft so ein bisschen unemotional oder distanziert, aber das passt, also wenn du so eine schwedische Vorlage hast, passt das wieder ganz gut, weißt du? Ja. Dass er nicht so, hey, ja, Hund, sondern so, na, okay, wir machen jetzt hier das Ding, okay, der Hund ist dabei, okay, und dann passte diese distanzierte, diese leichte Kühle dann wieder zu diesem Nordischen, wenn man das im Hintergrund weiß.
Was mich aber, also wenn wir jetzt mal so an die Mads Mikkelsen-Filme denken, die wir hatten, ne? Diese dänischen, schwedischen Produktionen, die da ja mit einer gewissen Ruhe dran gehen und so weiter, ne? Ganz anders als bei Amerika, die ja immer sehr auf, ne, wie du schon sagtest, dann rettet der Hund jemanden, der fast gestorben wäre und weiß ich nicht was. Ich glaube, ich würde mich, also ich hoffe, dass vielleicht mal irgendwann nochmal eine Verfilmung von der Geschichte kommt, aus Schweden vielleicht sogar.
Ja, das wäre eigentlich ganz cool gewesen.
Weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise an die Filme. Aber wenn du sagst, der hat trotzdem Spaß gemacht, dann gönnt ihn euch. Der ist ja wahrscheinlich jetzt im Kino.
Genau, ja. Also für Hundefreunde. Weil in Amerika, habe ich gehört, wurde der so als Sportfilm vermarktet. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Zielgruppe. Aber es kommt sehr viel vor. Es gibt auch so ein paar Shots, wo du denkst, oh, okay, also da wurde schon Action reingebaut. Aber es geht halt vor allen Dingen um diese Hundebeziehung. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn der jetzt im Kino nicht so mega performt, ist das einer, den man sich so mit der Familie auf der Couch, genau. Ja,
das ist ein gutes Ding, das irgendwann mal auf Netflix und Co. wahrscheinlich noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber interessanterweise, du hast mich gefragt zu dem Event. Ich wusste überhaupt nicht, welcher Film das ist. Ich wäre jetzt auch einfach mitgekommen, hätte ich Zeit gehabt, konnte aber nicht. Und ich glaube, vorgestern habe ich einen Trailer gesehen von dem Film, zufällig. Weil den viele empfohlen haben, weil die ersten Screenings waren durch und fanden den toll und so. Und da dachte ich, interessant. Und jetzt kommst du, dass das genau der Film war, fand ich jetzt auch ein bisschen spannend, ja.
Ja, also mein Herz hat er mit so einer Geschichte dann natürlich gewonnen.
Ja, deshalb, klasse.
Ja, cool. Ganz kurz zum dänischen Film, bevor ich es vergesse. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die Dänen sich mal irgendwie zusammengesetzt hatten und gesagt haben, nee, so kann es irgendwie nicht weitergehen mit unserem Film. Und dann so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Manifest oder irgendwie sowas aufgesetzt haben, also irgendwelche Filmschaffenden.
Ja.
Wo sie halt irgendwie so festgelegt haben, wie denn dänischer Film vielleicht in der Zukunft aussehen soll. Und das war wohl so sehr sehr realitätsgetreu, sehr natürlich, viel mit Handkamera und so. Und das merkst du halt viel in den Produktionen, die wir halt irgendwie hier besprochen haben. Ne? Ja,
also, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie hieß das denn nochmal, wo hier getrunken wurde mit dem Alkohol?
Der Rausch.
Der Rausch, genau. Oder so. Oder die Jagd oder so. Das fühlt sich alles genau nach diesen Sachen an, die da irgendwie so festgelegt wurden. Und das fand ich sehr interessant, dass das nicht irgendwie so random kam, sondern dass sich Filmschaffende hingesetzt haben und gesagt haben, nee, Leute, komm, wir arbeiten jetzt mal was aus.
Ja, und dass es dann halt trotzdem auch spannend bleibt, ne? Also die haben gesagt, wir wollen realitätsnahe Geschichten offensichtlich erzählen, die aber dann trotzdem mitreißen und spannend sind, weil wenn man jetzt mal wieder nach Deutschland guckt,
ja, genau.
Die
genau,
machen das ähnlich, aber es ist nicht packend und spannend oft. Also, ja.
Ja, Dogma 95 heißt das. Ein von den dänischen vom dänischen Filmregisseur Lars von Trier und Thomas Winterberg unterzeichnetes Manifest für ihre Produktion von Filmen.
Gibt es nicht von Lars von Trier auch einen Film, der Dogma heißt? Ist das darüber?
Oh, das weiß ich nicht.
Warte mal, Dogma, der hieß doch Dogma, der Film, oder? Dogma 1999.
Ah, guck mal hier, genau. Und dann wurden hier Anforderungen festgelegt. 10 Anforderungen. Wichtige Dogma-Filme, Das Fest, Idioten, The King is Alive, Reunion. Geil, auch 10 Anforderungen. Als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Musik kann in Filmen vorkommen, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Die Aufnahmen erfolgen in Farbe, künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Spezialeffekte und Filter sind verboten. Der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Guck mal, das ist also so sehr klar definiert. Klar halten sich da nicht immer alle dran, aber ja, das ist aber auch so auf die Machart, ne? Ja, das Filmformat genau das muss Academy 35 mm sein.
Aber findest du das nicht schon wieder, also ja, um eine klare Linie reinzukriegen, ist das eine gute Idee, aber du nimmst ja dann auch viel Kreativität weg.
Ja, das ist natürlich jetzt von denen so, ne? Also man muss sich ja nicht daran halten.
Ach so, okay, ich dachte, das ist ja so, damit du eine Förderung bekommst oder so, musst du
diese Dinge. Nein, die haben das als Künstler. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt in hier und jetzt, also nicht etwa im Mittelalter oder in einer entfernten Zukunft oder in einem anderen als im Produktionsland, auf einem fremden Planeten, in einer fremden Dimension oder ähnliches. Geil. Ja. Wird Deutschland vielleicht auch mal ganz gut tun.
Boah, ja. Ich hab noch mal das Video von David geguckt, David Hein, ne, Behind, liebe Grüße. Der hat ja letztens ein Video über deutschen Film gemacht. Der hat da viele Aspekte mit reingebracht, über die ich noch nie nachgedacht habe. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, sich da mal reinzuziehen. Und ja, wir hängen auf jeden Fall in einer ziemlichen Bedrulle, gerade was Filmförderung angeht und Kreativität in Deutschland. Also da muss auf jeden Fall was. Wobei es ja gerade tatsächlich im Raum steht, ne? Also ich glaube, wie heißt der, Claudia Roth?
Die hat das ja soll da, geändert werden, ne?
Genau, die will ja irgendwie da die Filmförderung revolutionieren. Allerdings nur die bundesweite Filmförderung, die einzelnen so Filmförderung NRW und so weiter, die bleiben weiterhin so, wie sie sind. Oder?
Allein, also, dass das so ein Clusterfuck ist, ne?
So ein Blödsinn auch. Übrigens noch mal kleine Korrektur, der Film Dogma von 1999 ist von Kevin Smith und hat nichts mit dem zu tun, was du gerade erwähnt hast. Ich habe den nicht gesehen, deswegen, ich habe nur Lars von Trier gehört und dachte, boah, da hat der nicht den Film Dogma gemacht, aber das ist was komplett anderes. Okay. Naja, aber spannend, ja. Abgefahren.
Ach ja, ja, Arthur hat immer noch mein Herz.
Ja, verstehe ich, also die Geschichte da wirklich, also die Bilder und die Story, da jeder Tier, nicht, nee, das klingt falsch, wenn ich jetzt Tierliebhaber sage.
Tierfreund.
Freund.
Nein, kann man doch auch sagen. Tierliebhaber kann man doch auch sagen.
Ja, aber kann man doch doppeldeutig verstehen, ne? Ist, jetzt so, wenn du so an diverse Leroy-Videos denkst oder so. So, hast du noch was anderes geguckt?
Nee, das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
Das hat dich sehr emotional mitgenommen, da konnte ich das jetzt erstmal nicht. Okay, ist ja kein Ding. Ja gut, dann übernehme ich mal, würde ich sagen.
Gerne.
Ich habe jetzt echt in der letzten Zeit viel geguckt und ich bin echt am Hadern gewesen, worüber ich überhaupt rede. Ich könnte jetzt zum Beispiel darüber reden, dass ich den Godzilla-Film von Roland Emmerich geguckt habe und wie scheiße der Film war. ich könnte über meine mittelmäßig enttäuschende Erfahrungen von den japanischen Originalen von The Grudge und Ring erzählen,
die
leider nicht so geil waren, wie ich mir das erhofft hatte.
Du guckst viel, habe ich das Gefühl, aber viel Mittelmäßiges.
Ja, ich arbeite mal so jetzt meine Watchlist gerade so ein bisschen ab, weißt du? Also Godzilla habe ich geguckt, weil ich weder Godzilla Minus One bisher gucken konnte, ja, fehlt auch immer noch auf dem Oscar-Badge. Und halt auch der neue Godzilla habe ich noch nicht geschafft, im Kino zu gucken. Und da dachte ich, ich habe jetzt Bock auf Godzilla. Und da habe ich mir den mal eingezogen und habe mir was Also, der fühlt sich an, als hätte den Tommy Wiseau geschrieben, den Film. Also, das ist so ein stumpfes Drehbuch, dass, also die Dialoge und so klischeebehaft, du kannst wirklich Bingo spielen mit dem Film. Jedes Hollywood-Klischee kommt irgendwann vor, so viel kann ich euch versprechen. Aber, nee, ich habe dir dann jetzt mal
zwei Filme. Der ist von Roland Emmerich, oder
was? Ja, genau, von 1998, mit Matthew Broderick und Jean Reno. Ist
der einfach Godzilla?
Ja. Muss ja erstmal auf die Watchlist packen, ne? So toll
wie. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, ich wollte mal gucken. Okay, ja, sieht schon. Oh, der sieht aber auch wirklich allein vom Plakat so richtig nach 1998 aus.
Der hat mir viele Vibes gegeben, so Kindheitsrück. Also ich habe direkt so eine RTL Primetime-Werbung.
Ich wollte gerade sagen,
20:15
Uhr. Der Sat.1-Filmfilm.
Der Sat.1-Filmfilm. Matthew Broderick.
Boah, das war auch diese Zeit, wo dann die einen teuren Film eingekauft haben und dann erstmal eine ganze Woche Werbung dafür gemacht haben, zu jeder Sendezeit.
Ja, ja. Aber nee, also da rede ich jetzt nicht drüber, ne? Ist schon passiert.
Nee,
da
reden wir jetzt
nicht. Ich habe nämlich zwei Filme mitgebracht, wo ich dachte, komm, das ist mal was Besonderes, die habt ihr vielleicht überhaupt noch niemals gesehen und vielleicht hättet ihr die euch auch nie angeguckt. Das ist ja quasi Sinn und Zweck unseres Podcasts. Und der erste Film, der ist zum Beispiel aus unserem Buch: 1001 Filme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Und zwar.
Warte mal ganz kurz. Ich finde witzig, dass du sagst, unser Buch, weil es ja.
Nein, es ist nicht unser Buch. Nein. Also,
wir arbeiten damit. Aber vielleicht irgendwann, wenn dieses Projekt groß genug ist, lasst gerne ein Follow da und bewertet den Podcast, das hilft.
Ja.
Und danke übrigens, dass wir jetzt in den Charts waren ein paar Mal.
Das total freut uns auch geil.
Vielleicht bringen wir irgendwann mal selber unser 1001-Filme raus.
Das wäre so stark. Da hätte ich schon Bock drauf, Tibor. Noch sind wir nicht ready, aber vielleicht kommt der Moment irgendwann.
Ja, ich packe einfach alle drauf, die ich jemals bewertet habe, weil dann passt es wahrscheinlich knapp.
Timons 1001 Filme, die er jemals gesehen hat.
So, dann fängst du ganz vorne Bond an Filme.
Und erstmal die ersten 400 Seiten nur Scheißfilme.
Aber auch die Chronologie ist auch nach dem, wie ich sie gesehen habe.
Ja, also genau.
Es fängt an mit den wilden Kerlen. Dann kommt König der Löwen, Herkules. Zu jedem Film
einen kurzen Satz so. Damals war ich 4 und da war ich am Butterbrot essen. War auch super damals.
Ja, vielleicht müssen wir mal wirklich so eine Liste. Ganz am Ende machen wir mal eine.
Ja, ich habe solche Gedanken spielen mir auch immer wieder im Kopf rum. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht zu früh mit anfangen. Sonst bereuen wir das vielleicht irgendwann mal.
Ich glaube, da haben wir aber auch ein paar Diskussionen dann, wo welcher Film stehen sollte.
Ja, das, ich meine, bei so einem Buch, ich glaube, was stand hier? 77 internationale Filmkritiker haben an dem Buch mitgearbeitet. Dann so eine Liste auch zu machen, ist halt auch komplett insane. Aber wenn wir sowas rausmachen, ist ja klar, dass das super subjektiv ist, ne? Aber ja, ein Film aus diesem wunderbaren Buch habe ich mir jetzt rausgesucht. Und zwar ist er mir bei meiner kleinen Recherche durchs Buch direkt ins Auge gesprungen. Weil ich mag ja so außergewöhnlich abgefuckte Scheiße, ne? Also so Dinge, die mir sofort irgendwie so ein, wo du eigentlich direkt sagst, den will ich mir niemals angucken, der gibt mir kein gutes Gefühl, da greife ich rein und sage, los geht's.
Ja.
Und zwar ist es eine Interpretation von Alice im Wunderland aus Tschechien von 1988. Der heißt einfach nur Alice.
Och Mann.
Was willst du jetzt hier von mir? Könnt ihr tatsächlich sogar kostenlos auf YouTube gucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Also einfach Alice 1988 eingeben und dann findet Alice. Ihr den. Der Film ist, wenn ihr euch da mal direkt ein paar Bilder anguckt, sehr, sehr speziell. Also ich glaube, da könnt ihr alles vergessen, was ihr bisher in Alice im Wunderland gesehen habt.
Ich finde den nicht mal bei IMDb. Von 1988?
Ja, ich schicke den Link da. Der heißt auf im Original Neko Z. Alenki oder Neko.
Ach du Zalenki. Scheiße, der sieht nicht mehr aus wie ein richtiger Film.
Der sieht nicht mehr aus wie ein richtiger Film. Was soll das denn?
Ja, weiß ich nicht. Da ist nicht mal irgendwie so. Da ist ja gar nichts. Naja.
Ja, das ist aber nicht der Film schuld, sondern IMDb, dass da kein Trailer eingefügt ist. Oder was meinst du jetzt? Ist auch egal.
Ja,
so,
wahrscheinlich.
Also, ihr habt die Geschichte von Alice im Wunderland. Ist eigentlich alles wie gehabt. Du hast den Hasen, den sie verfolgt, den Hutmacher. Dann frisst sie einen Kuchen, wird klein, trinkt sie irgendwas raus, wird zu groß. Trifft diese Raupe, ne, und so weiter. Also eigentlich alles wie gehabt. Nur dass das halt, und das hatte ich bei Alice im Wunderland immer schon das Gefühl, das ist eigentlich eine sehr albtraumhafte Geschichte. Also es passiert ja, es fühlt sich alles vielleicht nicht unbedingt wie ein Albtraum an, aber wie ein Traum zumindest.
Ich sehe schon die Bilder. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße.
Und genau dieses Gefühl, was ich immer hatte bei Alice im Wunderland, bringt dieser Film auf den Punkt. Es ist ein super creepy, surreales Meisterwerk in der Hinsicht. Also Surrealität ist in dem Film allen voran. Also da passiert eigentlich nichts, was in irgendeiner Weise logisch erklärbar ist. Also das müsst ihr komplett abstellen. Es wird sehr, sehr viel mit Stop-Motion gearbeitet, mit Puppen.
Das sieht so spooky aus, ne?
Und es sieht spooky aus, ist aber überhaupt nicht, also es passiert nichts Gruseliges in dem Film, das kann ich euch sagen. Den würde ich jetzt aber trotzdem nicht unbedingt mit Kindern gucken, weil Alice in dem Film sehr viel mit Messern macht und mit Scheren und mit Feuer.
Boah, ich glaube aber, also selbst wenn, ich glaube trotzdem von diesen Puppengesichtern oder diesen ausgestopften,
ja.
Ich glaube, du kriegst Albträume als Kind.
Das kann ich mir, also ich hätte auf jeden Fall Albträume gekriegt. Aber nur, dass ihr wisst, dass ihr als erwachsene Person keine Angst vor Jumpscares haben müsst oder vor gruseligen Situationen. Es ist einfach, das sieht einfach nur creepy aus ein bisschen. Ich sag mal, es war jetzt keine 10 von 10. Ich habe dem Ganzen eine 7 gegeben. Aber der ist mir im Kopf hängen geblieben. Ich fand den sehr spektakulär gemacht, weil du halt die ganze Zeit auch nur Alice hast, die auf, und ich deswegen guck den, ich glaube, den gibt's auch gar nicht auf Deutsch, auf Tschechisch, Die liest quasi das Buch im Hintergrund immer mal wieder vor. Also es kommt nicht viel Sprache drin vor. Zwischendurch kommt mal so ein Satz, dass sie sagt, oh, ich hab's eilig, sagt der kleine Hase. Und dann kommt wieder 5 Minuten kein Ton und es wird rein über Musik, Soundeffekte und Bild gearbeitet. Und ich fand das ist ein sehr experimenteller Film, aber ich fand den außergewöhnlich. Und ich wollte ihn mal erwähnen, weil der hat wirklich Spaß gemacht zu gucken.
Okay, hätte ich nicht gedacht, dass du den mit Freude geguckt hast und am Ende eher froh warst, dass er vorbei war.
Nein, ich gucke sowas total gerne. Das ist deswegen, du wirst da wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du darauf reagiert hättest jetzt, ne? Das ist wirklich schwer zu sagen.
Ja, ich weiß, also nicht, weil du den jetzt schlecht als Film fandest, sondern weil die Geschichte einfach so absurd weird ist, aber
ja, die Geschichte ist ja so wie immer eigentlich. Die kennt man ja, oder?
Also hier ist so eine Gebäckschnecke und da sind Nägel drin. Sehe ich zum Beispiel.
Ja, ja, also es ist aber sinngemäß die Story. Die findet halt jetzt keinen Kuchen, der super lecker aussieht, sondern eine Schnecke mit Nägeln drin. So. Also wow, es ist halt alles surreal. Es sieht
so abgefuckt aus.
Surrealismus aber steht an erster Stelle. Das ist,
ich wundere mich immer, wie diese Filme in diese Bücher kommen. Also wer findet diesen Alice-Film von 1988 aus dem tschechischen Fernsehen und denkt sich, ja, Bro, Tausendheitsfilme, das ist er.
Ja, also ich bin sehr dankbar, dass er mir gezeigt hat. Genau dafür habe ich das Buch ja, ne? Dass man genau solche Sachen mal guckt. Wie gesagt, guck mal rein, vielleicht ist es ja was für dich.
Ja, kann ja auch sein.
In
ja.
erster Linie immer denkt man sich so, hä, das geht ja total gegen die Norm, was ich sonst gucke, aber das ist ja am Ende Sinn und Zweck des Ganzen, was wir hier machen.
Ah, aber dann sich beschweren, wenn man sich eine Dreiviertelstunde einfach nur ein fiepsendes Bild angucken muss in
der einem Film Raum. Ist übrigens auch im Buch, ne?
Nein!
Wavelength ist auch in unserem Buch drin.
Ja, guck mal, da habe ich dir ja einen Gefallen getan.
Ja, danke, danke. Weiß aber dann selber, dass du den auch noch gucken musst, ne?
Ja, natürlich, freue ich mich schon drauf.
Pech gehabt. Ja, das Alice, 1988, Neko Zalenki oder so, ich weiß nicht mehr, aber ich, sehr hypnotisierender Film auf jeden Fall. Der holt dich wirklich in eine andere Ebene, das fand ich sehr, sehr cool.
Vielen Dank, dass du uns den hier vorgestellt hast, dass wir unser Filmwissen auch in diese Richtung erweitern durften.
Sehr gerne. Das klingt jetzt nicht, das klingt eher sarkastisch. Aber
ja, das war jetzt auch lustig gemeint, aber ich meine das schon ernst. Ich hätte einen Zehner drauf gewettet, dass ich niemals in meinem Leben jemals von diesem Film gehört hätte, wenn wir nicht dieses Buch hätten und du den hier vorgestellt hättest.
Ich auch nicht. Aber ich muss sagen, diese Geschichte Alice im Wunderland, die hat mich immer schon fasziniert. Ich war nie Fan von dem Disney-Version, auch als Kind nicht. Was mich abgeholt hat, es gab aus England, glaube ich, eine Version, wo zum Beispiel Whoopi Goldberg die Grinsekatze ist. Der ist auch so unterschwellig creepy. Und den habe ich als Kind schon gefeiert. Das ist so, ich weiß nicht, ich habe immer schon so ein kleines Fable dafür gehabt, so diese surrealen Sachen irgendwie. Und ich mag das total, dass du halt nicht mit, ne, diese Überraschungen, die dann da teilweise passieren. Und auch teilweise geil umgesetzt. Also gerade die Herzkönigin und so, das sind dann wirklich Karten, wo dann im Prinzip die Königin draufgemalt ist. Und die kommt dann bupp raus und ist dann, ich kann das gar nicht erklären, die bleibt eine Karte, aber nur dieser Ausschnitt von, ist egal, guckt euch das an. Gott. Es ist sehr cool gelöst.
Ich bin irgendwie, also das, was ich als Alice wahrgenommen habe damals, war diese Serie, die so ein bisschen noch aussah wie Heidi oder so.
Ah, ja, gab's auch noch.
Und fand ich aber auch immer zu weird, habe ich mir nie angeguckt.
Da bin ich auch nie reingekommen. Das ist aber auch so ein Seriending, ne, dass du dann immer irgendwie mittendrin startest und mittendrin wieder aufhörst.
Nee, es gibt so Sachen, die habe ich als Kind irgendwie vom Look so komisch gefunden, dass ich gesagt habe, nee, das gucke ich mir nicht an.
Na gut.
Naja. Ja, aber vielen Dank. Was hast du noch mitgebracht?
Ich habe noch einen besonderen Film mitgebracht, bei dem ich direkt mal eine sehr extreme Triggerwarnung aussprechen möchte, weil das einen Film, den habe ich für mein neues Video, wo ich gerade dran arbeite, auch noch geguckt, so wie letzte Woche Mary and Max. Der gehört jetzt auch dazu. Und das sind halt Filme, die mir von der Community empfohlen wurden. Und ich bin ohne irgendwie mich darüber zu informieren reingegangen, habe den mal einfach geguckt, weil es geht um die norwegische Black-Metal-Szene. Es ist ein norwegischer Film und warum das interessant ist, komme ich gleich zu. Du fängst schon wieder an zu lachen.
Ich muss sagen, klingt sehr nischig.
Deswegen von vornherein eine kleine Triggerwarnung. Ist natürlich im Prinzip auch ein kleiner Spoiler, aber wundert jetzt, glaube ich, keinen, wenn der Film ab 18 ist, dass dann auch sowas drin vorkommt. Es gibt eine Szene da drin, die ist extrem detailliert und brutal und blutig und es ist eine Suizidszene. Also die hat mich krank mitgenommen. Es war eine heftige, heftige, heftige Szene. Deswegen, ne, wenn ihr den Film jetzt cool findet, geht da mit Vorsicht dran, wenn ihr sowas nicht verpackt. So, jetzt reden wir aber drüber, denn in den 90er Jahren hat sich.
Wie heißt denn der Film eigentlich?
Oder? Ach so, ja, Lords of Chaos heißt der Film. Entschuldige bitte. Denn es auch basiert auf einer wahren Geschichte tatsächlich alles. Denn in den 90er Jahren hat sich eine Szene in Oslo, in Norwegen entwickelt. Diese Black-Metal-Szene, denen halt alles, was der Metal damals zu geben hatte, nicht hart genug war. Die Ideologie dahinter, die war denen zu laff. Also es gab wirklich Leute, die halt wirklich mehr Richtung Satanismus gegangen sind. Und wo es wirklich brutal wurde, wo dann wirklich in echt Kirchen angezündet wurden von dieser Bewegung. Menschen umgebracht wurden von dieser Bewegung etc. Also es ist wirklich hart, was da abgegangen ist. Und der Film handelt genau davon, wie das alles entstanden ist, weil das ist nämlich alles von einer Band ausgegangen, die da im Fokus steht, denen das im Prinzip alles aus den Händen geglitten ist, wo dann wirklich am Anfang, was auch schon krass ist, dann, keine Ahnung, einer gekommen ist und die haben dann da ihren Metal gespielt und dann kommt der und schneidet sich den Arm auf und spritzt das Publikum mit Blut voll und so eine Geschichten. Ne, also in diese Richtung geht die ganze Sache. Und die Story handelt davon. Und ich muss sagen, auch wenn der einen sehr krassen, expliziten Body-Horror irgendwo mitbringt, ist es ein sehr interessanter Film gewesen. Der zerfließt sich irgendwann leider ein bisschen. Also der ist mir ein bisschen zu lang gewesen. Deswegen hat er von mir jetzt eine 7 bekommen. Aber alles in allem ist es eine super spannende Story, wenn man jetzt auch sich im Metal-Bereich ein bisschen mehr beschäftigt. Ich sag mal, das ist quasi sinnbildlich das, was Leute sehen, wenn die gegen den Metal sprechen. Was aber natürlich überhaupt nicht so ist. Wenn du nach Wacken gehst oder, weiß ich nicht, auf andere Festivals, da triffst du keine solche Menschen an. Das sind wirklich Satanisten, die den Metal quasi als Ausrede benutzen, dass sie das alles machen, was sie machen. Und das ist quasi Inhalt dieses Films. Vielmehr will ich gar nicht spoilern. Also, wenn ihr was vertragt, wie gesagt, ich glaube, so eine brutale Suizidszene noch nie gesehen bei all dem, was ich gesehen habe. Also, es ist deswegen mit Vorsicht zu genießen, aber ein sehr spannender Film auf jeden Fall.
Was hast du dem dann gegeben am Ende?
Eine 7. Okay. Also wie gesagt, mir war das irgendwie, der war mir zu lang, der Film, da kam irgendwann nichts mehr Neues. Ich bin dann irgendwie vom Bauchgefühl, ich war erst bei einer 8, aber dann bin ich auf eine 7 runtergerutscht. Aber
okay. Der geht ja auch knapp nur 2 Stunden dann auch.
Genau. Aber die Geschichte bietet halt am Ende nicht mehr so viel, dass das immer wieder spannend bleibt. Das ist halt so ein Biopic-Problem, wo du dann irgendwann so den Punkt erreicht hast, wo alles wichtig erzählt wurde und dann kommen nur so die aus, was dann passiert mit ihm, was dann passiert mit ihm. Ne?
Und, der erinnert mich so ein bisschen an The Dirt. Dieses Biopic über Mötley Crüe.
Das kenne ich gar nicht.
Gibt's auf Netflix? Oh, nee. Nee. Weil das ist, also Mötley Crüe kennst du bestimmt.
Ja, klar, Mötley Crüe kenne ich.
Wusste genau, nicht, dass sie Biopic und 2019 haben. Kam davon ein Biopic auf Netflix. Und das war auch einfach nur so, um zu zeigen, wie abgefuckt sich diese Band gegründet hat und wie abgefuckt die Leute waren und was daraus dann geworden ist und so. Also der hat mir irgendwie Spaß gemacht beim Gucken. Kannst du dir auch mal gerne angucken.
Ich
habe den gar nicht bewertet.
Der kommt auf meine Watchlist direkt. Aber ich denke mal, das geht noch mal in eine ganz andere Richtung.
Ja,
also da geht es mehr um die Musik und um den Sex, Drugs and Rock'n'Roll dahinter.
Genau,
ne?
Richtig. Also das ist eher dieses. Also es ist natürlich auch so, ja, Drogen und Absturz und so, aber es ist eine ganz andere Nische und jetzt nicht so düster.
Ja, und bei Lords of Chaos geht es halt wirklich um Satanismus. Also es ist jetzt nicht so der klassische Satanismus, wie man sich ihn vorstellt, dass sie auf den Friedhof gehen, da ein Pentagramm am Boden malen und da eine Ziege opfern, sondern da geht es wirklich drum, die hassen die Kirche und die zünden Kirchen an. Und
auch weird.
Also ist die Ideologie, die dahinter steckt und wie die sich gegenseitig aufschaukeln und anfeuern und sich feiern, weil sie eine Kirche angezündet haben, wie, dass sie dann irgendwie einen Rang über dem stehen. Dann geht's, wer ist der Anführer dieser Bewegung und so. Darum geht's bei Lords of Chaos eher. Ja.
Okay, ja, merkwürdige Leute gibt's.
Ja, es ist also gerade, dass es eine wahre Geschichte ist, ist schon sehr verstörend. Ja. Also das halt tragen dann teilweise. Nee, ich würde gern mehr über den Film reden, aber dann spoilere ich zu viel. Deswegen, das möchte ich dann auch wieder nicht. Aber sehr viele Szenen, die im Kopf geblieben sind.
The Dirt könnte irgendwie auch so ein lustiger Nachmittagsfilm für dich sein. Es gibt eine sehr witzige Szene mit Ozzy Osbourne. Also mit einem, der Ozzy Osbourne spielt.
Ah, okay, ach so, schade.
Ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Aber ich habe gesehen, bei Lords of the Chaos, da wollte ich kurz hier Trivias wieder einbringen, habe ich gerade nebenbei recherchiert, spielt Rory Culkin.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Die Hauptrolle oder genau. Eine Hauptrolle. Und ich dachte mir, hey, der kommt mir noch so bekannt vor und Culkin. Ja. Und diese Familie ist ja überall. Also Macaulay Culkin, also Kevin allein zu Hause.
Ja.
Und Kieran Culkin, genau, Kieran der spielt Culkin. Nämlich eine Hauptrolle bei Succession. Und die haben insgesamt 7 Geschwister, diese Familie. Und mindestens drei sind Schauspieler geworden.
Und die können halt auch alle was. Also das ist halt auch nochmal. Aber wer auch in dem Film mitspielt, eine große Überraschung, wusste ich auch nicht, ist Wilson Gonzales Ochsenknecht.
Nein! Nein!
Ja, der ist auch mit am Start.
Oh lol, ich sehe es gerade hier.
Der war auf einmal da. Ich weiß nicht, wie der zustande gekommen ist, aber der war einfach random da. Ist halt auch keine. Vielleicht haben sie wirklich wieder Fördergelder aus Deutschland abgegriffen oder so und er war dann da auch mit irgendwie im Pool drin. Aber ich habe keine Ahnung, wie der bei einer, ich glaube, norwegischen Produktion. Und was ich bei dem Film auch doof fand, ist, dass es alles auf Englisch war. Das fand ich ein bisschen schade. Also jetzt, wo ich viel auch Originalton gucke, spielt alles in Norwegen und irgendwie jeder in Norwegen kann offensichtlich perfekt Englisch sprechen. Das ist auch irgendwie, fand ich ein bisschen doof. Ich glaube, deswegen hatte ich auch noch mal einen Punkt abgezogen, ja.
Ja. Okay, na ja, gut, alles klar.
Ja, das habe ich mitgebracht.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war noch gerne, sehr gerne. Ungewöhnliche Filme, sage ich jetzt mal.
Aber es ist doch besser, als hätte ich jetzt 10 Minuten über Godzilla hier abgerantet. Das kann jeder so. Das bringt euch mal was Außergewöhnliches hier mit, dann habt ihr mal wieder was zu gucken.
Stand Lords of Chaos im Buch?
Nee, leider nicht.
Okay, bist du einfach so, alles klar.
Genau, der kam quasi von der Community. Ich weiß nicht mehr, wer ihn empfohlen hatte, aber du hättest mich ein bisschen besser auf den Film vorbereiten können, als du mir den empfohlen hast. Das war, das war schon, also kommt relativ am Anfang die Szene. Das, ja.
Na gut. Ich würde sagen, wir machen dann mal weiter und kommen zu unserer allseits beliebten Community-Kategorie, nämlich
der 42er der Woche.
Yes, wir haben euch nämlich wieder eine Frage gestellt und ihr habt wieder geantwortet.
Wobei, gestellt haben wir die gar nicht. Wir haben es nämlich vergessen letzte Folge. Das stand nur auf Instagram.
Echt? Oh.
Mir aber auch beim Schneiden ist aufgefallen. Wir hatten so einen schönen Übergang da von dem 42er in den Film letzte Mal, wegen Metropolis. Und wir waren auch sehr aufgeregt wegen Metropolis. Wir wollten endlich drüber reden.
Das stimmt.
Aber ihr habt die Frage trotzdem beantwortet. Die Frage war nämlich, welcher war der Lieblingsfilm eurer Eltern? Und da habt ihr geantwortet, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt auf eure Antworten eingehen, wir haben unsere Eltern auch gefragt.
Ja. Beziehungsweise, wir haben sie überrumpelt.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter, die saß gerade mit meinem Bruder im Stadion und hat Fußball geguckt. Die war völlig überfordert. Mein Vater war gerade einkaufen. Also besser hätte es nicht laufen können. Die haben aber auf jeden Fall Dinge von sich gegeben. Wie war es bei dir?
Ich habe nur meine Mutter leider erreicht. Mein Vater ist gerade nicht erreichbar gewesen. Aber ich habe so ein bisschen nachgefragt und Favorite Film meiner Eltern ist auf jeden Fall, und kann ich nachvollziehen, auch wenn es jetzt kein Feelgood-Film ist, Schindlers Liste. Oh, also
okay, ist ein harter Lieblingsfilm auf jeden Fall.
Ja, aber haben sie so gesagt, so seitdem keinen besseren Film gesehen.
Ah, okay.
Kann ich auch nachvollziehen. Also
Ist halt immer so die Definition Lieblingsfilm. Ne? Ist, glaube ich, bei jedem auch anders. Bei mir ist es ein Film, den ich immer wieder schauen kann. Und bei manchen ist es halt ein Film, der die so nachhaltig geprägt hat, dass man da immer wieder dran denken muss vielleicht. Ne?
Ja, ja. Und ansonsten guckt meine Mutter sehr, sehr gerne Filme mit Denzel Washington. Okay. Also da wird auf den Streamern einfach mal ins Suchfeld nur Denzel Washington eingegeben. Und dann guckt mal, was so rauskommt.
Ja, hast du deine Mutter schon mal beim Equalizer gucken erwischt? Wie Denzel Washington sich da durch die Mengen schnetzelt?
Nee, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen.
Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber gibt ja auch ruhige Filme mit Denzel Washington, ne?
Naja, und wenn jeder noch einen nennen sollte, dann hat meine Mutter ansonsten noch Der seltsame Fall des Benjamin Buttons genannt. Aha. Den mochte sie sehr gerne. Und mein Vater war bei Gran Torino mit Clint Eastwood.
Oh ja, der ist auch cool. Ja gut, das ist aber doch schon mal eine ordentliche Auswahl.
Ja, fand ich auch. Also Gran Torino, ich habe den selber noch nicht gesehen, aber der wirkt schon wie so ein richtiger Dad-Film, oder?
Ja, das trifft's eigentlich ganz gut. Ist halt so ein, eigentlich so, guck einfach Clint Eastwood ins Gesicht. Der Film. Ja. Genau, grimmiger alter Mann, der Film. Aber ich mochte ihn sehr. Also war ein cooler Film.
Ja, und hattest du schon gesagt, was bei dir?
Nee, wie gesagt, okay. Meine Eltern, die waren halt gerade ein bisschen überfordert, haben aber auch ihren Senf dazu abgegeben. Also bei meinem Vater ist es tatsächlich Good Morning Vietnam. Wie heißt er? Robin Williams. Ja. Ich habe ihn gefragt, warum, weil mich das interessiert hat. Mein Vater ist halt ein sehr musikbegeisterter Mensch, ne? Der hat ja auch Schallplatten ohne Ende und weiß der Geier was. Und er sagt, die Musik in dem Film ist halt so Good Old Times mäßig, ne? Also einerseits Robin Williams liebt er wohl sehr und die Musik in dem Film hat ihn wohl sehr geprägt, weil er den wahrscheinlich dann, von wann ist der? Gut, warte mal.
87,
da war mein Vater jetzt kein Kind mehr, aber ja, den hat er wohl sehr geliebt damals. Und meine Mutter, das hat die mir schon tausendmal erzählt, ich habe es trotzdem vergessen und als sie es mir wieder erzählt hat, dachte ich, ach ja, das ist Grease, das Musical.
Ah, ja.
Da war sie wohl damals, ich weiß nicht, ich glaube 10-mal im Kino hat sie mir mal erzählt. Kann ich aber verstehen, den hat sie mir sehr früh schon, also das war so ein Film, den musste ich sehr früh schon gucken. Deswegen mag ich den auch tatsächlich, auch wenn er sehr kitschig ist, aber ein schönes Musical auf jeden Fall.
Ja, mit einem ganz jungen Travolta.
Mit einem ganz jungen Travolta und Olivia Newton-John. Ganz jung.
Ja, komm mal her. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Mom-Film, oder?
Ja, also, das ist wahr. Es ist, ich will jetzt nicht das Wort Klischee auspacken, aber es hat schon, es passt schon irgendwie, muss ich sagen.
Ja. Ah, funny, ey. Okay, ja, cool. Haben wir auch so ein bisschen mal bei uns nachgeforscht. Ihr habt uns aber natürlich auch darauf geantwortet. Yes. Anni Lovett hat zum Beispiel geschrieben, mein Vater liebt die Zurück-in-die-Zukunft-Reihe. Auch sehr, kann ich auch nachvollziehen, dass das in vielen Familien ganz weit oben steht. Wenn wir in den Urlaub gefahren sind, hatte er für mich immer einen Laptop mit Filmen darauf dabei, unter anderem die Zurück-in-die-Zukunft-Reihe. Ich habe die Filme entsprechend im Loop geschaut, liebe sie bis heute.
Ja, das ist so, wenn du das als Kind vorgesetzt kriegst, dann das ist eigentlich schon Gehirnmanipulation, Gehirnwäsche, ne? Du kannst deine Kinder auf deinen Lieblingsfilm eigentlich als Kind die musst du einfach nur ganz oft abspielen und die bleiben dir im Kopf und dann hast du ein gutes Gefühl, wenn du die als Erwachsener guckst.
Ja, ist ja auch bei ganz vielen, dass sie irgendwie bei Musik sagen, so, ach, den Musikgeschmack habe ich von meinem Vater irgendwie von meiner Mutter, weil halt bei uns immer, keine Ahnung, Bruce Springsteen oder die Beatles oder was weiß ich lief.
Genau, oder Blümchen.
So werden wir es auch machen mit unseren Kindern. Und dann läuft den ganzen Tag
Black Metal.
Oder Lords of Chaos.
Ja, genau. Ich habe hier einen ganz tollen Film, kleine Lisa. Guck doch mal. Und dann schminkt die sich jeden Tag nur noch so mit schwarz-weißer Schminke und hört den ganzen Tag nur Black Metal.
Ja, bei mir gibt es nur tschechische Fernsehfilme von 87.
Wie kommst du denn auf Der ist kein Fernsehfilm.
Ach so, ich dachte, du hast es gesagt.
Das degradiert ihn direkt so sehr. Nein.
Ich dachte, du hast es gesagt. Okay,
nein,
sorry.
Ich habe dir vor der Aufnahme was von dem Fernsehfilm erzählt, aber das ist nochmal was anderes.
Ich entschuldige mich bei allen Tschechen an der Stelle.
Ja, bitte ich drum. Vielleicht ist er auch Tscheche oder sie. Ten Zetschi klingt so ein bisschen tschechisch. mein Vater schaut gerne, in Klammern so oder mit mir, Filme. Ich denke, einer seiner Liebsten sind die Don Camillo-Filme. Bud Spencer und Terence Hill, am liebsten die, wo die Brüder oder so sind. Boah, also wie viele Klammern hast du denn hier gemacht? Klammer in Klammer, am liebsten die, wo sie Brüder oder so sind. Klammer, Klammer, also da, wo die leckeren Bohnen verspeist werden. Klammer zu, Klammer zu. Die Taxi-Filme aus Frankreich, die habe ich auch gesehen, aber die sind mir null hängen geblieben tatsächlich. Aber nur Teil 1 bis 3, danach lassen wir mit der Qualität nach. Oder Back to the Future. welche er so gut fand, dass er sie mir mit Kindesalter 2010 bis 2014 gezeigt hat und extra mit mir letztes Jahr in ein Triple Feature gegangen ist, wo sie alle drei hintereinander gelaufen sind. Okay, also Terence Hill, Bud Spencer, Zurück in die Zukunft und die Taxifilme. Kennst du die Taxifilme?
Nee, die kenne ich nicht.
Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, die liefen damals mal im Fernsehen, habe ich die gesehen. Das ist auch so eine französische Filmreihe.
Ich bin gerade mega irritiert gewesen, weil du Don Camillo gesagt hast und das immer bei meiner Oma lief. Und dann habe ich geguckt und dachte mir, warte mal, Terence Hill und hier gibt es Don Camillo, Pepone und so. Aber das ist ein Remake, glaube ich, weil die Originalsachen sind aus Italien, glaube ich, mit Fernandel als Don Camillo und Gino Servi als Pepone. Und das lief auch immer an Silvester und so bei uns.
Das habe ich noch nie gesehen.
Wenn du, keine Ahnung, so zwischen den Jahren Bayerischer Rundfunk angemacht hast oder MDR oder so,
dann lief das mein Schwarz-Weiß. Alte Fernsehfilme, okay.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, was irgendwann mal importiert wurde und was dann immer noch da ist.
Aber da hätte ich jetzt eher mit den Terence Hill-Filmen gerechnet, dass die rauf und runter laufen. Also das so
nee, aber die sind auch noch mal älter, ne? Also das ist hier 65 und so, die sind halt alle aus dieser Zeit.
Boah, krass. Okay. Aber die meint jetzt, glaube ich, trotzdem die Terence Hill-Filme. Gibt es da aber mehr als einen? Ach, ist auch egal. Terence Hill und Bud Spencer muss ich mir irgendwann auch noch mal mit auseinandersetzen. Da habe ich noch nie was von gesehen.
Ja, oder Shame du guckst die alten Don Camillo Pepone-Sachen.
Ich habe noch so viel vor mir. Ich glaube, willst ich da an den Punkt kommen, dann kann ich wahrscheinlich von meinen.
Ja, da musst du auch nicht. Die zwinge ich dir nicht auf. Was ich sehr, sehr cool fand: Leon schreibt, der Lieblingsfilm von meinem Vater war früher Leon der Profi, daher habe ich meinen Namen. Geil.
Ja, cool.
Ja, finde ich aber nice, dass man das tatsächlich so direkt rekonstruieren kann, sagt der Timon
aber du bist doch nicht nach Timon und Pumba da benannt, oder?
Nee,
Wann kam denn mal König der Löwen raus? 93, 92?
Ich glaube 94. Aber ich, 94, also offiziell
Da warst du aber schon da, ne?
Offiziell bin ich benannt nach Timon von Athen. Das ist nämlich ein Theaterstück oder sowas von Shakespeare.
Oh, der feine Herr, das ist nach Shakespeare benannt hier.
Vielleicht ist das aber auch so ein Urban Myth, was meine Eltern mir erzählt haben, um nicht sagen zu müssen, dass ich heiße einfach wie das Erdmännchen, aber ja.
Nightsabes schreibt, ich kann mich nur daran erinnern, dass meine Mom mir damals im Kindesalter Forrest Gump gezeigt hat und mich der Film komplett überrollt hat. Bis heute. Also entweder war das ihr Lieblingsfilm oder Dirty Dancing, ja.
Oh, das ist auch okay.
Das ist auch klassischer Mom-Film, würde ich sagen.
Johanna schreibt, der Lieblingsfilm meiner Mutter ist Castaway, Tom Hanks halt. Der Lieblingsfilm von meinem Dad ist Fight Club, komme dann wohl eher nach meinem Vater. Beides auch richtig solide Lieblingsfilme von Eltern, oder? Dass die Mutter sagt, ja komm, hier, der ist so mit Tom Hanks und der ist auch, fühlt sich auch gut an dann.
Das ist auch so ein typischer Fernsehfilm, ne? So Castaway, der lief doch bestimmt schon 4 Millionen Mal irgendwie im Fernsehen.
Auf ProSieben, ja.
Ja. Und Fight Club, ja, Fight Club ist so ein eigentlich mehr so ein Einsteiger-Favorite. Ich meine, ist trotzdem ein guter Film, aber da trifft man, glaube ich, so, wenn man sich mit Film beschäftigt, so als erstes irgendwie drauf, oder?
Ja, aber so Fight Club und Pulp Fiction sind auch meistens eher von Männern präferiert als von Frauen.
Ja, okay, das auch wieder.
Ich finde das immer so ein bisschen belächelt, dieses, Filmbros haben so 4 Filme, die sie mögen. Der Pate, Fight Club, Interstellar und, welchen hast du noch genannt? Und Pulp Fiction. Also all in all sind das ja trotzdem sehr gute Filme. Deshalb finde ich das völlig legit, die irgendwie als beste Filme anzugeben.
Natürlich. Man muss es halt auch begründen können und nicht einfach nur den Film mögen, weil alle mögen. Das finde ich immer ein bisschen weird. Aber also auf jeden Fall, ich mag Pulp Fiction auch total. Ich mag eigentlich alle, die du gerade genannt hast, total gerne. Also vielleicht können wir es deswegen auch nicht objektiv beurteilen. Aber sei es drum. wo habe ich es jetzt? Ich hatte doch gerade, die war toll. Da. Tormensen.jpg. Ja,
den sehe ich auch.
Ich bin der festen Überzeugung, dass meine Mutter noch nie einen Film gesehen hat. Vielleicht in ihrer Jugend, aber in den letzten 28 Jahren nicht.
Aber ich finde das geil, weil ich check das, dass es halt so Leute gibt, die halt so, keine Ahnung, die gucken halt Tatort und dann läuft irgendwie der Krimi und dann kommt mal irgendwie Sport und dann kommst du nie auf Filme.
Das ist auch so, meine Mutter guckt eigentlich recht viel Fernsehen. Und wenn du die fragst, was hast du denn als letzten Film gesehen, dann weiß sie das meistens nicht, weil die den Film halt gar nicht als Film vielleicht identifiziert. Ich weiß es nicht.
Ja,
das läuft halt einfach und dann wird das geguckt. Aber die gucken halt auch viele Krimis, also muss man auch sagen.
Ja, genau, Krimis oder so Shows halt irgendwie, so das große Quiz oder sowas. das Hirschhausen. Irgendwie sowas. Ganz kurz, weil ich gerade dran denken musste, ich hatte letztens irgendwie so ein Video gesehen, wo manchmal so relativ progressive Leute auf so Trump-Demos gehen und denen dann Fragen stellen, um zu gucken, wie weird die Leute da sind. Und dann hat er die Leute gefragt, was ist denn irgendwie ihr Lieblingsfilm oder der Film, den sie zuletzt gesehen haben? Und ganz viele, es kann natürlich auch so geschnitten sein, aber ganz viele haben geantwortet, sie gucken eigentlich keine Filme. Und das fand ich irgendwie ganz komisch, aber also ich muss seitdem immer dran denken, weil ich merke, dass Filme ja auch immer so ein Blick in andere Menschen sind und andere Kulturen und andere Perspektiven. Und wenn dir das komplett fehlt, dann bist du ja immer so in deinem eigenen Kosmos. Also durch die ganzen Filme, die wir gucken, kriegen wir ja so eine sehr diverse Sicht auf die Welt und dass man Sachen ganz, ganz anders sehen oder auch fühlen kann. Und ganz viele Leute verschließen sich dem irgendwie komplett.
Ich verstehe den Gedankengang total. Weil ich muss ehrlich sagen, viele Bereiche im Leben habe ich besser verstehen gelernt durch Filme. Also eigentlich jeden Tag denke ich an mehrere Filme, die mich an irgendeine Situation aus dem Leben irgendwie erinnern oder sowas, ne? Oder die mich an, also jetzt sowas wie Lord of Chaos, das ist natürlich einerseits ein guter Film, andererseits wusste ich gar nicht, dass es so eine krasse Scheiße da war, dass die Kirchen angezündet wurden und weiß der Geier was. Also man lernt halt auch was über die Welt. Und wenn du dann sowas überhaupt nicht guckst und dich nur auf so eine politischen Situation, dann bist du ja einerseits total eingeschränkt in deinem Wissen. Kannst natürlich auch von anderen Seiten holen, das Wissen, ne? Kann man natürlich auch machen, aber einmal das. Aber du konzentrierst dich ja auch viel mehr auf die Realität und die Realität ist ja unfassbar frustrierend derzeit. Ist klar, dass dann alle so wütend sind.
Ja, und auch immer nur auf deinen eigenen Standpunkt.
Ja, genau. Also,
weil ganz oft sind gute Figuren ja auch so doppeldeutig geschrieben. Also, dass sie nicht schwarz oder weiß sind, sondern irgendwas dazwischen. Und Konflikte in Filmen entstehen ja auch meistens, wenn sie gut sind, darin, dass beide Personen eine valide Perspektive haben, ohne dass man sagen kann, so, okay, der ist jetzt im Recht oder der.
Ja.
Und das fehlt denen ja auch dann irgendwie komplett, so ein Blick.
Ja, die Empathie halt, ne? Man lernt keine Empathie, wenn du das von in deinem, ich sag mal, wenn wir jetzt eh schon über Eltern reden, wenn man in seiner Erziehung keine Empathie beigebracht bekommen hat, dann.
Also war jetzt kein Front gegen deine Eltern, deine Mutter, die jetzt hier keine Filme geguckt hat.
Meine Mutter würde nicht Donald Trump wählen, so viel kann ich dir sagen.
Also der Tom hatte das ja geschrieben, aber ich musste nur dran denken, wegen seines Kommentars.
Ach so, nicht mal, ach so, ja.
Nicht du.
Nee, also das, ich glaube, in Deutschland ist halt auch nochmal ganz anders. In Amerika wird ja sehr viel auch über die Medien, wenn du so Fox News oder so hast, da wird das ist ja so die Bild-Zeitung als Fernsehsender ist schon.
Das ist echt immer wieder funny, dass die ihr Logo animieren, das dreht sich da manchmal oder springt irgendwie, damit sich das nicht in die Fernseher einbrennt, weil das bei deren Zielgruppe teilweise den ganzen Tag läuft und sich dann Leute beschwert haben.
Oh Gott, ey, die Welt ist. Okay, lassen wir zurück zum Thema. Aber um mal grundlegend, weswegen ich den Kommentar überhaupt vorgelesen habe, ist, bis ich meine Eltern gefragt habe, was sie deren Lieblingsfilme sind, hatte ich sowieso das Gefühl, die gucken nie Filme. Also mein Vater redet schon mal ab und zu was mit mir, aber meine Mutter habe ich auch dann so.
Ja, ich glaube, das ist aber so eine Fernsehgeneration, die machen halt an und gucken, was so kommt.
Ja, genau.
Und dann ist heute das halt. Und wir gucken halt, was wollen wir gucken, wo finde ich das und dann machen wir das an.
Meine Mutter ist halt immer richtig frustriert, wenn nichts im Fernsehen kommt und ich sage, dann guck doch, ihr habt doch Netflix und Disney Plus und dann guck doch einfach, weiß ich auch nicht. Und
ja, geil finde ich auch, wenn ein Film irgendwie losgeht und meine Eltern sagen, habe ich schon gesehen. Und dann gucken die den trotzdem.
Ja, und dann gucken die trotzdem mit Werbung und allem. Ja, genau, ach, schön. Ja, das tut mir dann manchmal sehr leid. Das ist ja so, so.
So, Dude Lemmy hat geschrieben, die Lieblingsfilme meines Vaters sind die ersten drei Indiana Jones Filme und Das Leben des Brian. Meine Mutter liebt Filme wie Das Leben ist schön, wie im Himmel oder Gladiator. Passt jetzt auch nicht ganz. Hauptsache, sie kann weinen.
Möller.
Hauptsache, sie kann weinen. Okay. Finde ich auch weird, dass das Argument ist, wonach man Filme auswählt.
Das von dir jetzt zu hören, der immer irgendwie einen emotionalen Aspekt im Film braucht.
Ja, aber das kann ja auch positiv sein. Aber ich gehe ja nicht mit der Prämisse ran, ich möchte weinen. Also dann.
Ja, aber das ist doch ungefähr dieselbe Herangehensweise, nur ein bisschen anders.
Ja.
Wenn du dann sagst, okay, heute ist mir nach Weinen, jetzt gucke ich einen Film, das wäre
vielleicht ganz gutes Ventil, wenn man mir mal irgendwie so kontrolliert abweinen kann und dann geht's auch wieder.
Wenn das funktioniert, dann super. Ja, meine Mama hat sich von ihrer Enkelin so krass bequatschen lassen, dass sie jetzt nur noch koreanische Filme und Serien schaut. Fand ich auch sehr schön, von Susanne Moonschild. So, also die auch. Tochter von Susanne Moonschild hat der Mutter von Susanne Moonschild empfohlen, nur noch koreanische Filme und Serien zu gucken. Was zum Beispiel? Guckt die Oma jetzt, wie hieß das nochmal? Diese Squid Game oder so. Oder Old Boy.
Ach so, ja.
Wunderbar, vielen Dank wieder für eure tollen Kommentare und eure, also wir gehen mit euren Daten natürlich sensibel um, ne? Ihr habt ja auch schon sehr, sehr sensible Daten rausgehauen hier von eurer Familie, aber wir erzählen es keinem weiter. Ja, also es bleibt alles unter uns hier. Wir haben natürlich auch wieder einen neuen 42er für die nächste Woche und der ist, möchtest du das gerne sagen?
Welchen Film würdest du einer Nonne empfehlen? Ja, dachten wir einfach mal, wollen wir mal hören, was ihr da so für Filmempfehlungen habt.
Könnt ihr ja selber überlegen, ob die Nonne schon mal was gesehen hat oder nicht. Oder ob ihr die erschrecken wollt oder ob ihr die zum Weinen bringen wollt oder die glücklich machen wollt. Das ist völlig egal. Wir haben einfach mal gedacht, was passiert, wenn wir diese Frage stellen. Kleines Experiment, starten wir mal. Ich bin auf die Antwort gespannt, auf jeden Fall.
Ja, also es wird mindestens einmal schnell das Liste kommen und bestimmt auch einmal Sister Act.
Saw wird auf jeden Fall auch kommen. Ja, ja. Sister Act, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oder Passion Christi.
Sister Act habe ich auch nie gesehen.
Nee?
Nee.
Die machen Spaß. Das sind so Good-Feeling-Movies. Wenn du mal einen miesen Tag hast, machst du die an, dann hast du auf jeden Fall gute Zeit.
Oh, Happy Day, ne?
Wie, ist ein Song, den die singen.
Ja, genau. Hier, oh, Happy Day.
Ach so, ich dachte, ob der Film so heißt, nee.
Nein, der Song kommt ja in Sister Act vor,
ja,
oder?
Ja, klar. Ganz viele andere Klassiker, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Heute mal Sister Act. Klassiker Kirche.
Die wir alle gar nicht kennen.
Mein Satz sollte hier gehen, die Klassiker aus der Kirche, aber ich glaube, die singen tatsächlich auch Popmusik.
So, wir sind jetzt aber wieder auf der IMDb-Bestenliste gelandet. Die besten Filme aller Zeiten, die überhaupt jemals rausgekommen
sind.
Auf IMDb. Ja, genau. Wir gucken ja die IMDb-Liste runter für die jetzt gerade neu dazugekommen sind. Jede Woche einen Film. Und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz 120. Tare Zamin Par, ein Stern auf Erden, aus dem Jahr 2007 von Amir Khan und Amole Gupte.
120th place. Tare Zamin Par, from the year 2007. And the directors are Amir Khan and Amole Gupte.
Ja, wir entschuldigen uns jetzt schon dafür, falls wir irgendwas ausgesprochen haben. Denn ihr hört es vielleicht, es ist ein indischer Film.
Unser Hindi ist nicht so strong heute.
Ich wollte gerade mal gucken, ob man das irgendwie übersetzen kann.
Die Namen?
Nein, Tare.
Also ich würde fast behaupten, das heißt ein Stern auf Erden. Aber du kannst gerne noch mal nachgucken.
Ja, Stars on the Earth steht hier. Weil auf dem Poster steht nämlich immer Every Child is Special. Und ich dachte, das wäre die Übersetzung, aber nee.
Ja, aber das ist ja, damit startet der Film ja im Prinzip, ne? Du hast ja am Ende so ein am Anfang so ein Disclaimer. Jedes Kind ist einzigartig und vielen Dank an die Schule, wo das gedreht wurde. Die haben natürlich tolle Arbeit gemacht und so. Und da stand das auch bei. Also das ist ja quasi der Kern dieses Films. Jedes Kind ist besonders, ne?
Genau. Lass uns mal chronologisch starten. Wir haben einen kleinen Klappentext, den wir wieder vorlesen können. Ein 8-jähriger Junge gilt als fauler Ärgermacher, bis der neue Kunstlehrer die Geduld und das Mitgefühl hat, das eigentliche Problem hinter seinen Schulkämpfen zu entdecken.
Ein fauler Ärgermacher. Ist das dann ein Ärgermacher, der zu faul ist, um Ärger zu machen?
Ach nee, das mit dem Ärger lasse ich heute. Genau, wir sind in Bollywood wieder. Nach der erste Film, den wir hatten, war Three Idiots.
Yes.
Ich guck gerade, 87, der war relativ weit oben bei uns auf der Liste. Und der Schauspieler, der Hauptdarsteller von Three Idiots, spielt hier auch die Hauptrolle und macht auch Regie. Also Amir Khan, offensichtlich großer Star in Indien, macht einfach alles.
Ja, der kann alles. Der kann singen, der kann tanzen, der kann Kamera halten und noch Schauspielern gleichzeitig. Das wirklich faszinierend. Und wir haben hier, ich dachte tatsächlich erst, dass Amir Khan auch Three Idiots gemacht hat. Aber das ist nicht der Fall. Also nicht verwechseln, weil ich finde, die Herangehensweise von Tare Zamin Par ist ein sehr nicht so eingängiger Titel für uns Deutsche hier, im Vergleich zu Three Idiots, das ist im Kern ja eigentlich dieselbe Herangehensweise an solche Themen, oder?
Ja, ich fand, von der Struktur war er sehr, sehr ähnlich
zu
Three Idiots. Und Ich hatte auch das Gefühl, die Message war so ein bisschen eine ähnliche. Wir können gleich noch mal auf die Handlung eingehen.
Genau.
Aber kurz zur Einordnung, der geht auch 2,42, also ähnlich lang und nimmt sich auch ähnlich viel Zeit. Und vor 2,7, also 2 Jahre älter als Three Idiots.
Genau.
Aber zur Handlung, es geht um einen kleinen Jungen, irgendwie 8, 9 Jahre. Und der, ja, ist irgendwie nicht so ganz da. Der hat ständig Probleme in der Schule, Streit und Ärger mit den Mitschülern, mit den Gleichaltrigen und lebt so ein bisschen irgendwie in seiner eigenen Welt. Ist aber eigentlich nicht doof. Also er kommt irgendwie nur mit der ganzen Außenwelt nicht zurecht. Und die Familie ist wütend, weil noch ein älterer Bruder da ist, der alles perfekt kann. Und in Indien herrscht ja ein sehr großer Leistungsdruck. Und dann sagt der Vater, so geht's nicht weiter. Der Junge hat keine Disziplin, der macht immer nur Fehler, die Noten sind schlecht, der kommt aufs Internat. Und das tut dem Jungen gar nicht gut, weil der sagt, ich möchte bei euch bleiben hier. Bis dann da Amir Khan als Kunstlehrer kommt. Der sagt, so, ich nehme mich dem Problem an, wir kriegen das schon hin.
Genau. Wollen wir auch schon sagen, warum?
Ja, können wir, okay, ist eigentlich, ja, ist, können wir eigentlich
ist,
sagen.
Also ist jetzt kein Riesenspoiler, weil der Junge hat tatsächlich eine Rechtschreib- und Leseschwäche, eine, ich glaube, Dyslexie heißt es, ne,
auf Deutsch? Ja, ich glaube, auf Deutsch ist das Legasthenie, oder? Also Dyslexia ist, glaube ich, der englische Begriff.
Dyslexie. Bei einer Dyslexie handelt es sich um eine Störung der Lesefähigkeit. Mein Gott, nochmal.
Genau.
Sie kann als kein Kommentar dazu jetzt. Sie kann als Leserechtschreibstörung Entwicklungsdylex. Ja, komm, hör auf.
Ja, ich glaube, es ist Legasthenie im Deutschen. Genau, und dann stellt der Kunstlehrer halt fest, so, ja, der Junge ist ziemlich, ziemlich clever, aber der hat halt ein Problem. Er kann nicht richtig lesen und schreiben, ne? Also die Buchstaben drehen sich vor seinem Auge, er verwechselt ständig Sachen und dadurch hat er natürlich Probleme, weil alles mit Büchern gemacht wird, alles in Tests aufgeschrieben werden muss und er dann als Abwehrreaktion darauf einfach ja, Ärger macht und Sachen verweigert und sich dann zurückzieht, anstatt irgendwie natürlich zu sagen, ja, ich habe hier das Problem, wir müssen das mal angehen.
Ich habe übrigens halt Dyslexie, könnt ihr mal was dagegen machen, ich bin 8 Jahre, löst das Problem.
Ja, und ähnlich wie bei Three Idiots ist ja auch so ein dieser Leistungsaspekt der indischen Kultur, ja, glaube ich, drin. Dieses, ja, das Kind muss nur Einsen schreiben und dann muss es Arzt werden oder Ingenieur oder Anwalt. Und wenn es das nicht kann, dann tanzt es ja aus der Reihe und nur mit Disziplin geht das. Amir Khan nimmt sich dem irgendwie an und sagt so, ja, irgendwie jedes Kind ist doch irgendwie besonders und jedes Kind ist ein Geschenk. Und man muss sagen, sehr integrativer Film, weil der Lehrer auch oft das Internat wechselt und von einer Förderschule, ne? Genau, ja, oder Sonderschule kam und da auch viele Kinder mit Behinderungen einfach in dieser Schule als Schauspieler engagiert wurden, mit denen er dann da so arbeitet und gezeigt wird, was sie da so machen. Und fand ich auch sehr, sehr schön, dass 2007 sowas ganz normal integriert werden konnte,
ja,
ohne dass sich da Leute irgendwie aufregen, dass es ja jetzt keine Ahnung, woke wäre oder so.
Ja, so alles in allem, wie gesagt, wie du schon sagtest, fand ich diese Thematik, also wir hatten natürlich bei Three Idiots die Thematik, dass eine sehr hohe Suizidrate bei Studenten da ist, weil die zu hohen Leistungsdruck haben. Und jetzt sind wir halt einfach ein paar, ich sag mal, Jahre früher im Grundschulalter, wo auch da schon Kinder sehr gefordert werden und von den Lehrern zur Höchstleistung angetrieben werden. Und wenn ich mitzieht, hat halt Pech gehabt. Und das ist natürlich nicht nur, ich sag mal, bei uns ein kleineres Problem, aber gerade in Indien natürlich ein Riesenproblem dadurch, dass du halt so eine hohe Bevölkerungsdichte hast und da nur die Besten der Besten irgendwie rausstechen und die anderen natürlich dann vielleicht in Armut leben müssen oder sowas, ist das eine Sache, die schon ein sehr ernstes Thema ist in Indien. Und auch hier wurde wieder, wie bei Three Idiots, das Thema sehr außergewöhnlich umgesetzt.
Mhm, ja. Also bei Three Idiots war es ja, wie du schon sagst, im Erwachsenen-Studentenalter. Ich fand das hier eigentlich noch mal ja, ein Ticken trauriger zu sehen, weil als Kind hast du ja überhaupt gar keine Handhabe. Also er wird dann einfach auf das Internat geschickt und er möchte das nicht, aber er kann auch einfach nichts machen dagegen.
Nee, also er ist hilflos ausgeliefert. Und das fand ich sehr stark an dem Film, weil wenn wir jetzt so drüber reden, ja, da ist ein Kind, hat Lese-Rechtschreibschwäche, das kommt auf ein Internat und dann kommt der Lehrer, der ihm da wieder raushilft. Das klingt nach einem normal angeordneten Film, wie wir ihn hier auch in der westlichen Hemisphäre kennen. Aber, und das fand ich sehr, sehr stark bei dem Film, der Lehrer, der alles wieder ins Gerade biegt, der kommt zum letzten Drittel erst. Du hast zwei Drittel des Films, diese Reise des Kindes und wie er von, du siehst, wie dieses Kinderherz zerbricht, wie er immer auch weniger malt, er malt gerne, er spielt gerne und wie der kleine Junge depressiv wird über diese Zeit. Und ja. Dann ist noch mal die Hochs sind wirklich sehr hoch in dem Film und die Tiefs sind tief. Und das machen die indischen Filme für mich sehr aus, weil die sehr überemotional oft sind.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die nehmen sich so eine Thematik raus, ähnlich wie Three Idiots. Ja. Also die bauen die Prämisse auf und dann kommt er zum Beispiel und biegt es halt gerade so ein bisschen, wie man sich das im echten Leben wünschen würde. Also dass dann einer kommt und das auch richtig macht und das die, glaube ich, auch mit deren, weil das ist ja nicht immer der Fall offensichtlich in dieser Gesellschaft, dass solche Filme vielleicht auch Eltern zum Nachdenken bewegen sollen, die den dann sehen und sich denken, ah, okay, vielleicht sollte ich mit meinem Kind irgendwie anders umgehen und so das Denken innerhalb der Gesellschaft so ein bisschen ändern wollen. Und der gibt ja auch zu den Eltern des Kindes ganz klare Anweisungen. Ja, ne? Also der sagt so, ja, sich um ein Kind zu kümmern, ist nicht nur zu sagen, ja, du brauchst gute Noten oder so, sondern auch irgendwie neben ihm zu stehen, wenn es auch mal
zu sagen, ich bin für dich da und sowas.
Genau, auch wenn es mal einen Fehltritt hat oder es auch mal in den Arm zu nehmen oder ihm auch mal irgendwie einen Kuss auf die Stirn zu geben oder sowas. Und ich glaube, dass man damit auch so ein bisschen versucht, so eine sehr warmherzige Erziehung in diese Gesellschaft reinzubringen. Und wenn das klappt, ist es auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz.
Ich hoffe. Ich hoffe, weil Kino und Filme sind ja auch in Indien ein sehr hoch angesehenes Medium. Ne? Also Film, ja. Film, also so Amir Khan, so Filmschauspieler, die sind ja da die größten Superstars, weil halt dann auch, wie viele Einwohner hat Indien? Eine Milliarde? Nee,
ja, mehr. Ja.
Also das ist ja irre, wie viele Menschen da leben. Und du erreichst halt mit so einer Message dann auch Leute.
Das ist ja das Problem, auch wenn so viele Menschen da sind, musst du ja irgendwie herausstechen, weil es können ja nicht alle Arzt werden. Also nehmen die wirklich nur die mit den besten Noten. Und dann hast du halt so einen krassen Leistungsdruck. Aber wenn das irgendwie auf Kosten der emotionalen Beziehung geht, ne, oder auf Kosten der Kinder einfach, dann ist das sehr schade. 1,4 Millionen habe ich Milliarden habe ich übrigens gerade nachgeguckt.
Ja, das kann man sich da echt, also das ist unglaublich, was für Zahlen da einhergehen. Aber ja, deswegen ist die Filmindustrie also, dort so groß.
Also so wie Deutschland, aber mal 5 und dann noch 1 Milliarde draufgerechnet.
Okay, aber ja, so allgemein zu dem Film noch, was ich auch spannend fand, ist, dass es ist, ja, also ich würde es nicht Musical nennen, also so diese klassischen Bollywood-Filme, da kann sich jeder irgendwie was drunter vorstellen, so ist es ja hier nicht. Du hast ja nicht diese Love-Story, die sich da aufbaut und jedes das Gefühl, was die haben, wird besungen.
Ja, da musste ich aber auch wieder den Verweis auf Three Idiots ziehen, denn der Film ist hier sehr geradlinig in seiner Handlung. Also der macht keine Side-Stories irgendwie groß auf oder baut dann irgendwie extra noch eine Liebesgeschichte ein, sondern diese 2,42 geht es eigentlich immer nur um den Jungen und dann die Beziehung des Lehrers zu dem Jungen.
Ja, genau. Und diese Geschichte wird dann halt erzählt, auch viel mit Musik. Aber die Musik müsst ihr euch so vorstellen, so ein bisschen wie ein Musikvideo, nur dass keiner dazu tanzt oder singt. Also die Emotionen des Jungen zum Beispiel werden in einem Lied verpackt, was im Hintergrund läuft. Also die Szene wird mit einem Lied untermalt und im Bild sieht man dann quasi, keine Ahnung, wie er dann alleine durch die Gegend läuft und dann da irgendwie in die Natur guckt und man sieht in seinen Augen, dass er träumt davon, dass es ihm besser geht und sowas. Und das wird dann im Lied dann quasi verpackt. Also schon irgendwie ein Stück weit Musical, aber irgendwie auch gar nicht. Aber fand ich eine sehr spannende Mischung, weil es auf so viele Arten und Weisen auch eine andere Herangehensweise an Filme ist, als das, wie wir es hier kennen. Hm. Und deswegen hat der Film mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also
Das macht den Film natürlich auch ein bisschen länger, weil er nimmt sich sowieso immer sehr viel Zeit. Würde ich sagen, ist ein recht langsamer Film. Aber du hast bestimmt irgendwie so, weiß ich nicht, 6, 7 Songs drin. Und das hattest du ja auch bei Three Idiots. Das streckt dann natürlich auch nochmal Zeit. Und innerhalb der Songs passiert jetzt nicht so viel. Also das sind jetzt keine Songs, die Handlung vorantreiben, sondern eher die aktuelle Situation so ein bisschen einfangen.
Ja.
Ich muss aber sagen, musikalisch hat mir Three Idiots ein bisschen mehr gefallen. Da waren die Songs ein bisschen catchier, aber ist auch sehr subjektiv.
Ich fand es jetzt hier sehr passend, also hat mich sehr unterhalten. Und deswegen ist mir das auch so im Kopf geblieben, weil das war so ein rundes Ding irgendwie. Also ich hatte zwischendurch so Momente, wo ich dachte, oh, wird es jetzt ein bisschen, also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es zu drüber wird, ne? Das hast du bei indischen Filmen ja oft.
Aber der ganze Film, also ja, also die emotionalen Szenen schon, aber generell war er ja schon so ein bisschen kitschig, allgemein.
Bisschen,
also,
ja, schon.
Die Nebendarsteller, ja auch gerade so diese drei Lehrer oder so, ne? Aber auch er, also der Lehrer ist natürlich dann auch so der Retter, wie doll ihm das ans Herz geht und da kümmert er sich nur um diesen Jungen und dann wird alles gut. Also es ist schon ein bisschen ja. drüber auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand ihn nicht so albern wie Three Idiots. Also Three Idiots hatte sehr viel auch so Slapstick oder so ein bisschen albernen Humor und das hatte der hier nicht so viel.
Und selbst wenn, hast du es halt so ein bisschen auch drauf geschoben, so sind Kinder halt. Ne? Weil Three Idiots waren es halt immer Studenten, wo du dachtest, genau. Okay, das entspricht überhaupt nicht dem Humor, den wir in dem Alter hatten.
Ja, aber du hattest auch diesen Rektor bei Three Idiots, der halt irgendwie dann so ein Dulli so ein bisschen war
ja,
ne? und
ja,
da vorgeführt wurde. Und hier waren eigentlich alle anderen Figuren relativ ernst zu nehmen.
Ja, also das war ja, er ist ja auch der einzige Lichtblick so ein bisschen für den Jungen gewesen und alle um ihn rum sind sehr streng, sehr diszipliniert. Darum geht es ja auch viel in dem Film.
Ich merke aber auch, dich hat der Film ein bisschen emotional mehr erreicht als mich.
Mhm.
Weil ich fand ihn, also mich hat er nicht so ganz bekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass er so ein bisschen predictable war, weil er halt, du weißt halt ganz genau, wo es hingehen soll und warum jede Figur da steht, wo sie
genau.
steht.
Das, ja.
Und durch langsame Erzählweise überrascht dich dann auch nicht viel. Ich fand aber trotzdem, dass der Junge das cool gemacht hat. Ich fand auch die Szenen in den mit den anderen Kindern cool. Also auch in der Sonderschule, das fand ich auch echt schön. Also, ja.
Was hast
du
ihm gegeben?
Ich habe ihm eine gute 7 gegeben. Ich hatte gesehen, Three Idiots hatte ich auch eine 7 gegeben. Aber er hat mich jetzt nicht umgehauen. Er hat mich jetzt auch nicht so mega überrascht. Ich fand ihn einfach schön und auch gut gemacht und auch eine schöne Message. Und deshalb bin ich auf einer guten 7 gelandet.
Ja, ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert. Also bis zum Ende habe ich überlegt, ich habe jetzt so Three Idiots als Maßstab genommen. Three Idiots habe ich damals eine 8 gegeben.
Es tut uns leid, dass wir jetzt immer nur den rauskramen, aber das sind, glaube ich, bisher die einzigen Berührungspunkte mit dem Genre. So.
Also ich würde es jetzt ungern mit RRR vergleichen, weil das war ein ganz anderer Film. Aber Three Idiots, wie gesagt, der erinnert halt auch sehr, sehr an diesen Film. Und ne, gerade selbe Hauptdarsteller auch noch dabei, selbe Herangehensweise an solche schweren Themen, ne, dass du halt nicht nur alles happy hast die ganze Zeit, sondern halt auch mal wirklich Szenen, wo du da sitzt und mal nachdenkst, auf jeden Fall.
Ne? Aber, also, ich sehe gerade noch mal hier den Hauptdarsteller. In deutschen Filmen hast du das ja auch, dass solche guten Charaktere dann irgendwie trotzdem so einen negativen Background bekommen. Also der weiß ich nicht, gerechtigkeitsdenkende Kommissar, der aber ein Alkoholproblem hat oder so.
Ja, oder Elias Mbarek, der eigentlich unter der Turnhalle Geld haben möchte.
Ja, aber hier hat der Hauptdarsteller nur positive Aspekte. Und auch jeder Dialog, da ist er immer der Überlegene und immer der bessere Mensch. Das war schon so, ja, gut. Also, er baut mit eigenen Händen noch irgendwie so ein Kinderdorf und Grillbrunnen und so.
Aber am Ende ist auch er der Einzige, der die Botschaft vermittelt in dem Film. Das wird kein anderer machen.
Ja, das stimmt. Ja.
Er ist ja derjenige, der alle überzeugen muss in diesem Film. Und deswegen, also, ich habe mit mir gehadert. Ich war auch erst bei einer 7. Three Idiots habe ich eine 8 gegeben. Ich bin jetzt am Ende aber doch auf eine 8 gelandet, weil der Film mich eigentlich genauso abgeholt hat wie Three Idiots auch. Und,
ja, same.
Also, ich gebe dir recht, so rein filmisch gesehen haben mir da auch Überraschungen gefehlt. Also, was heißt gefehlt? Gefehlt hat es mir eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich auf den Film so eingelassen, wie er ist. Und ich hätte mir da jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Plot-Twists gewünscht oder außergewöhnlichen Abenteuer von dem Jungen oder irgendwie so. Also eigentlich ist genau das eine perfekte Herangehensweise an das Thema. Und das wurde auch sehr international gelobt. Es gab wohl irgendwie in Kanada oder so oder in Amerika gab es wohl für diese Dyslexie-Geschichte, da gibt es eine, nicht ein Verein, aber so eine Bewegung, die das da im Prinzip vorantreibt, ne, die Leute aufklärt und so weiter. Und die haben den Film wohl krass gefeiert, als er vorgespielt wurde mit Standing Ovations und weiß ich nicht was. Kann ich auch absolut nachvollziehen, weil das halt schon Wissen vermittelt. Ne? Mein Kind ist nicht dumm, mein Kind kann einfach vielleicht nicht lesen oder hat Probleme mit dem Schreiben. Und vielleicht sind wir hier in Deutschland ein bisschen aufgeklärter mittlerweile, aber es gibt Länder, wo es halt nicht so ist. Ne?
Ja, ich glaube auch dass es schon besser ist in Deutschland, dass so, wenn du merkst, okay, so ein Kind kommt halt gar nicht hinterher in der Schule und der hat irgendwie die dritte Klasse schon mal wiederholt und droht jetzt wieder sitzen zu bleiben und in keinem Test gibt er irgendwie vernünftige Ergebnisse ab.
Ja, ja.
Da gibt es dann eigentlich in Deutschland auch irgendwelche Schulpädagogen und Leute, die da mal drüber gucken und mal ein paar Tests machen, um zu schauen, woran liegt's denn eigentlich? Und nicht nur der Vater, der sagt, ja, hier gibt's eine Ohrfeige und jetzt geh aufs Internat, weil dir fehlt Disziplin.
Ja, oder? Also, ja, gibt solche Familien leider. Ich habe aber noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht, den ich sehr spannend fand zu diesem Film.
Ja.
Und zwar hat die Cutterin von diesem Film mal in einem Interview erwähnt, dass der ursprüngliche Anreiz oder Gedanke des Ganzen, diesen Film zu drehen, nicht explizit die Dyslexie war, sondern die Kindheit von Akira Kurosawa, dem japanischen Regisseur, der die Sieben Samurai gemacht hat, Ren oder Zwischen Himmel und Hölle. Und der hat nämlich auch Dyslexie gehabt als Kind und hatte da große Probleme mit und ist jetzt einer der größten Filmemacher der Filmgeschichte geworden.
Crazy.
Und das ist halt auch so eine Message, die in dem Film halt, ne, verarbeitet wird. Da werden ja auch in einer Szene, ja, ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber da wird dem Jungen halt ein bisschen Mut gemacht, in dem bekannte Persönlichkeiten genannt werden, die auch diese Probleme hatten als Kind. Mhm. Und finde ich eine tolle Message. Und ich glaube, Amy möchte auch, was hast du denn jetzt hier? Beruhig dich mal. Meine Katze möchte gerade auch was. Die kann einfach bei Dyslexie, kann die sich nicht zurückhalten.
Das ist ihr Thema.
Ja, das ist genau dein Thema, ne?
Aber weird, dass man so als indischer Filmemacher auf einen japanischen Filmemacher kommt und das nutzt, um einen Film zu produzieren, der auch für die Gesellschaft passt. Und dann glotzen wir uns den an.
Absurd, oder? Und deswegen liebe ich Filme und deswegen gucke ich auch jetzt so gerne solche Filme. Weil man immer nur Hollywood oder den einen miesen deutschen Film nach dem anderen gucken, einfach mal in andere Länder gucken. Ne? Wir hatten so viele verschiedene Länder und Bereiche der Welt jetzt, wo wir so tolle Filme gefunden haben. Und wie gesagt, Bollywood habe ich mich immer von fern gehalten, weil ich kein Fan von romantischen Filmen bin. Hm. Aber die beiden jetzt, Three Idiots und Tare, boah, dieser Name ist auch ein Stern auf Erden. Tare Zamin Bar, die beiden, die, also wenn ihr indische Filme mal reinziehen wollt, dann fangt damit mal an. Also ich glaube, damit könnt ihr gut starten. Das wollte ich sagen.
In Indien wird ja auch mega viel produziert für so viele Menschen und ich glaube, ganz vieles ist halt so, ja, seichte Unterhaltung, da verpasst man jetzt nichts.
Ja. Das ist wahr, das ist
Falls
wahr.
Ihr aber Tare Zamin Bar sehen wollt, den Film gibt's auf YouTube.
Richtig.
Es gibt mehrere Versionen, die 42-stündige Dings-Dongs-Version irgendwie
ja.
gibt's komplett, Full Movie, einfach mal suchen, vor 3 Jahren hochgeladen.
Traut euch vielleicht, also ich meine, ich glaube, es ist eher schwierig, den auch auf Deutsch zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt auf Deutsch gibt, aber vielleicht auch mal einen Film, wo man mal probieren kann, sich mal einen Film auf Hindi mit englischen Untertiteln mal reinzuziehen, auch zum Üben. Weil ich fand den jetzt eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, von dem hier geschrieben ist.
Es wird aber auch immer mal wieder Englisch geredet. Ich war ein bisschen verwundert, wie viel englische Sprache da reinkommt.
Ja, in Indien total. Das ist, bisher ist jeder indische Film, den ich gesehen habe, die 3, die ich gesehen habe.
Oh,
ich war übrigens, immer so 50-50.
Du kennst bestimmt den YouTube-Kanal T-Series, ne?
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, der größte YouTube-Kanal der Welt. Ich glaube, er ist größer als MrBeast.
Ich glaube, ist er jetzt. Also, das war ja damals dieser Kampf gegen PewDiePie, ne?
Genau, MrBeast 254 Millionen, T-Series 264 Millionen.
Boah, ja, okay.
T-Series, größter Kanal der Welt. Und bei den erfolgreichsten Videos dieses Kanals ist auf Platz 8 Bum Bum Bole mit 1 Milliarde Aufrufe. Der Song aus Tare Zamin Par.
Krass,
also,
ey.
Kam wohl richtig gut an, der Song. 1 Milliarde, das ist.
Ja, ist schon krass. Das ist wirklich übel.
Also heavy.
Tja. Ja. Aber ich glaube, so vermarkten die auch ihre Filme ganz gut, ne? Über die Musik.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Treiber, der da gut zählt. Deshalb sage ich, ich war ein bisschen enttäuscht von den Songs. Ich dachte, da sind so ein paar Dinger, die sind more catchy.
Ja, okay. Also,
aber in Indien hat es offensichtlich ganz gut funktioniert.
vielleicht mit dem deutschen Text, vielleicht bleiben sie dann besser im Kopf.
Vielleicht, ja.
Muss man mal übersetzen mit ChatGPT oder weiß ich auch nicht.
Was haben wir denn parallel auf unserer Meta-Liste? Yes. Also wir haben jetzt wieder einen abhaken können. Nächste Woche geht's weiter. Und auf unserer Meta-Liste die besten Filmportale, alle, die zusammengeklatscht wurden, überhaupt jemals.
Alle im Internet. Genau. 120 ist der Film Oldboy von Chan-wook Park aus dem Jahr 2003.
Guck mal, bei uns auf 74.
Ja, also ich finde 120 auch recht tief für den Film. Auf der anderen Liste steht auch viel kranke Scheiße, ne? Das ist.
Ja, kannst du googeln, ob Tare Zahmen Paar da drauf ist auf der Liste? Kannst du das einmal suchen?
Ich glaube nicht, ne.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Tare, ne, also wenn ich jetzt hier Steuerung F und die Liste durchsuche.
Ja.
Wie heißt der auf. Warte, wir müssen den englischen Titel nehmen. Wie heißt der, wie war das nochmal?
Weiß nicht, ein Stern auf Erden steht hier. Originaltitel ist Tare Zahmen Paar. Ich weiß nicht, ob.
Warte, wenn man. Kleiner Tipp bei IMDb, wenn man den Originaltitel in die Suchleiste eingibt, dann schlägt er dir immer den englischen Titel. Like Stars on Earth. So, da haben wir. Like Stars. Ja, Platz 756.
Jawohl!
Krass, aber er ist drauf. Er ist drauf.
Aber cool, dass wir ihn noch gefunden haben.
Geil. Ja.
Ja, schön. Haben wir wieder was gelernt.
Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, also kam vielleicht jetzt nicht so rüber, aber wenn ihr da Bock drauf habt und das Thema euch interessiert, zieht ihn euch auf jeden Fall rein, der macht am Ende euch, also ich hatte danach gute Laune nach dem Film, weil es halt einem so auch so ein, ja, also Blödsinn jetzt dazu zu sagen, weil so ein Stück weit Hoffnung mitgibt, ne, so das Gute in der Menschheit mal wieder sieht und nicht immer nur den ganzen Tag von so Negativität umgeben ist, also das kann man auf jeden Fall aus dem Film mitnehmen. Und ich hatte eine gute Zeit. Und der war auch nicht zu lang mit 2 Stunden 40, wo ich auch Schiss hatte.
Boah.
Fandest du ihn zu lang?
Ja, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen träge für das, was in der Handlung passiert. Aber ja,
okay. Also ich war eigentlich durchgehend am Ball. Das hat mich. Da hatte ich schon schlimmere Filme hier auf der Liste, muss ich sagen.
Na gut.
Okidoki, dann waren wir hier wieder für heute da.
Nee. Genau, ich glaube, wir sind durch für heute.
Ja, total.
Wir melden uns nächste Woche wieder mit tollen Filmen, die wir im Gepäck haben werden und wo wir drüber reden werden. Denkt an den 42er, da könnt ihr auf Instagram natürlich gerne schreiben.
Jawohl.
Und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch zusammen und guckt Filme bis dahin.
Jawohl, macht's gut, Leute. Tschüssi.
Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.